Heute mit einer ganz besonderen Folge, mit einer großen Ehre unsererseits, denn wir haben heute hochgeschätzte Gäste aus dem fernen Norden zu Gast in unserer Show.
Und aus dem Showgeschäft sind sie auch.
Ja,
das sind auch Brüder.
Es sind Brüder, Brüder treffen auf Brüder. Das macht Raum frei für jede Menge Witze mit Brothers und diesem ganzen Kram, aber das können wir ja später noch sehen. Ja, wir haben heute die Band Punkrock, Rock,
Indie,
Alternative. Legende, darf man bei fast 20 Jahren schon Legenden sagen? Legenden Matzen heute hier bei uns zu Gast.
Hallo. Welcome Matzen.
Johannes, Sebastian und toll. Sascha.
Toll. Also was man vielleicht sagen könnte, Deutschrock-Legende, das klingt dann so richtig furchtbar.
Deutschrock-Legende, das kann man dann noch so einordnen in nach Betrachtungsweise. Ne?
Ah, Peter Maffay.
Was wir auch immer gerne
hören. Wolf Mahn.
Kirmesrock.
Ja. Wolf Mahn, ja.
Wolf Mahn.
Vielleicht, ich dachte gerade so, wenn wir 5 Leute sind, jetzt vielleicht die Leute, die unseren Podcast schon mal gehört haben. Aber wir können ja mal anfangen. Simon, du bist der Gastgeber Nummer 1. Du bist
Simon. Soll ich mich jetzt vorstellen?
Ja,
in Folge 96? Ja,
wenn wir Matzen zu Gast haben, hören vielleicht auch Leute zu, die sonst nicht zuhören. Insofern wäre es nicht so falsch, wenn du mal sagst, wer du bist.
Ja,
und dann werden wir unsere Gäste herzlich auch vielleicht um dasselbe.
Wir kriegen neue Follower.
Damit man die Stimmen vielleicht auseinanderhalten kann. Bei 5 Leuten ist das
sehr professionell.
Wer bist du überhaupt?
Toll. Ganz kurz vorweg, mit den Stimmen habe ich wenig Hoffnung, dass man uns auseinanderhalten kann. Aber egal, wir behaupten einfach, man kann uns auseinanderhalten.
Also wer bist du?
Mein Name ist Simon Gosi-Johann. Ich bin
Host dieses Podcasts.
Host des Podcasts.
Ich bin Thilo Gosi-Johann, Bruder von Simon, und wir machen den Podcast auch schon ein paar Folgen lang und heute zu Gast Matzen, die da heißen und folgende Stimmen haben.
Hallo, also ich bin der Johannes Matzen, der älteste Bruder der Band Matzen, ich spiele Gitarre.
Ja, ich bin Sebastian, ich bin der in der Mitte und ich singe und spiele Gitarre.
Und moin, ich bin Sascha, ich bin der Jüngste und ich spiele Schlagzeug.
Und ihr seid zusammen im Wendland gerade? Nee, wo seid ihr?
Ja, im Wendland, im Matzen Hauptquartier, sag ich mal.
Im Bandproberaum.
Ist das elterlicher Wohnraum, irgendwie sowas in der Art da um euch rum? Oder brüderlicher oder wie auch immer?
Ja, genau, also das ist das Haus, wo wir alle wirklich aufgewachsen sind und wir befinden uns im Anbau zu unserem Elternhaus, die auch da immer noch wohnen und leben. Und da haben wir irgendwann unseren Proberaum hingebaut.
Ah, bei uns ist das ganz anders. Wir sind in dem Raum, in dem unsere Oma früher gelebt hat.
Auch geil.
Geil. Ja, nee, aber wir sind auch im elterlichen Haus heute.
Ja,
super.
Ja.
Gütersloh.
Schön.
Und da geht's ja schon los mit den Parallelen. Mein Gott, wir werden hier heute von Parallelen erschlagen. Wir sind ja eigentlich auch zu dritt. Tatsächlich.
Ja, garantiert.
Einer hat's geschafft und hat dem Showgeschäft die kalte, dem nuttenhaften Showgeschäft die kalte Schulter gezeigt.
Hat einen ordentlichen
war nicht
Beruf.
So stark.
Ja, darf man fragen, was der macht, was Vernünftiges?
Der Robin?
Das ist nämlich immer eine gute Frage, die ich mir irgendwann mal in meinem iPhone bei Notizen notiert habe, weil ich mir das nicht merken kann. Aber da ich jetzt gerade nicht ins iPhone rein will, weil ich das ja hier auch eine Aufnahme mache. Simon, was macht Robin denn eigentlich im fernen Wien?
Ist tatsächlich mittlerweile auch Freiberufler. Und er arbeitet aber im Non-Profit-Management, das ist Stiftungswesen, rund um Wien, in Wien. Und hat da verschiedene Auftraggeber, die man namentlich auch kennen kann. Ja, aber es ist, also Stiftungswesen ist dann auch irgendwie politisch, kommunalpolitisch, alles mögliche.
Verstehe ich nicht.
Sehr umfangreich.
Ja, also ganz liebe Grüße an den, aber ich habe jetzt auch schon wieder alles vergessen.
Ja, ich weiß nicht, was das ist.
Ja. Liebe Grüße. Ja, notiert euch das doch bei euch ins iPhone. Ja. Ja, es ist, wir sind auch tatsächlich zu dritt und wie ich bei euch gesehen habe, ihr seid in etwa alle 2 Jahre auseinander, so war das bei uns eigentlich auch, wir sind auch alle 2 Jahre auseinander und man nannte uns früher mal ja Orgelpfeifen, wir sahen wirklich aus wie die Daltons, also war das bei euch auch so, seid ihr aus wie die Daltons?
Ja, ja, das kennen wir auch.
Das Wendland, ich habe das jetzt kennengelernt, naja, nicht richtig, ich habe eine Radtour gemacht an der Elbe, Allerdings auf Brandenburger Seite.
Ah,
ja. Ich behaupte, ich hatte nämlich irgendwann mal eh bei euch so rumgegoogelt und dachte, wo kommen die her? Und das ist, wenn man so auf die Deutschlandkarte guckt, checkt man es irgendwie nicht so richtig. Es ist ja wirklich so mittendrin, ländlich, mittendrin. Irgendwo ist Lüneburg.
Ja, das ist halt dieser östliche Zipfel von Niedersachsen, der so in die ehemalige DDR so ein bisschen reingeragt hat. Das ist so, ja, so, ein bisschen, ja, ja. So ein bisschen Niemandsland hier.
War gar nicht greifbar für mich, aber jetzt bin ich ganz begeistert, wie schön es da ist. Und auch das lässt sich irgendwie vergleichen mit hier unserem östlichen Zipfel von Nordrhein-Westfalen, glaube
ich. Das ist ja interessant, weil wir wohnen ja in Gütersloh und wir fanden es früher immer ganz toll, dass man nur eine halbe Stunde fahren muss und dann ist man schon in Niedersachsen. Also praktisch hinter Bielefeld fängt das ja an.
Ja, hier hinter Brockhagen.
Hinter Brockhagen eigentlich schon. Richtung. Sind wir möglicherweise nur 30 Autominuten und haben diese ganze scheiß Technik hier aufgebaut.
Ja. Wir hätten uns auch treffen können auf einem Weg.
Ja, wollte ich gerade mal sagen.
Kaffee in Osnabrück. Du.
Ich wollte schon fragen, wie weit ihr von Tamahanken entfernt wohnt, aber dann seid ihr ja gar nicht so ein Nordlichter, wie man meinen könnte.
Nee, es ist, also was Niedersachsen betrifft, sind wir tatsächlich relativ östlich.
Soweit es geht.
Ja. Also der östlichste Zipfel eigentlich. Und das ist tatsächlich auch Niemalsland hier, also zur Grenze, zur ehemaligen Ostgrenze. Und wir sind auch der Landkreis fast mit der geringsten Bevölkerungsdichte Deutschlands. Irgendwo in Bayern gibt es noch einen Landkreis, der weniger Menschen auf Quadratmeter zu wohnen hat. Deswegen hat man damals hier auch das geplante Zwischenlager hingesetzt. Das geplante Endlager und das Atommüll-Zwischenlager Gorleben. Das gibt es ja hier.
Da lebt ja eh keiner. Da kann man ja dann Atommüll gut.
Genau.
Ja, das war die Idee. Wenn da eh keiner ist, genau. Ja.
Ich verstehe.
Und sag mal, ist das für euch immer noch Quelle der Inspiration, wo ihr seid? Oder wart ihr zwischendrin auch mal in den Hansa-Studios? So sind jetzt die einzigen Studios, die ich kenne.
Ja, ist das da, wo die Scorpions aufgenommen haben?
Wir waren in den Hansa-Studios vor 20 Jahren tatsächlich.
Ja, waren da mal.
Mit einer Vorgängerband. Ja. Hörsturz hießen wir da noch. Da habe ich noch gerappt oder es zumindest versucht.
Yeah.
Also Crossover. Ah. Ja. Aber also ich bin der immer hin und her fährt. Ich bin die Hälfte in Berlin. Da wohnst du ja auch, Simon, mit, ne?
Ich wohne auch da.
Ja, ja. Und genau,
wir hatten uns, ich weiß nicht mehr, welches Konzert das war,
in der Columbia-Halle. Wir haben uns bei Bilderbuch getroffen.
Ne? Ja,
ist hier ein paar Jahre her.
Eine großartige Band
auch. Ja.
Jo.
Genau, und Johannes wohnt hier um die Ecke und Sascha ist mittlerweile in Wien.
Auch in Wien,
ja. Ja, in Wien auch.
Ja. Ach nee, das ist ja interessant.
Ja. Ja. Da wohnt
ja unser Bruder auch.
Ja.
Ja.
Schon wieder.
Johannes, da musst du nach Köln ziehen, dann gibt es noch mehr Parallelen. Ja.
Ja. Ping, 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 irgendwo blenden wir Parallelen ein. Ding, ding, ja. Ding, das klingelt die ganze Zeit.
Und sag mal, eure Eltern wohnen jetzt da, wo ihr gerade sitzt, auch noch?
Ja,
genau. Oder haben die sich aufs Altenteil herübergezogen oder wie man das nennt?
Ja, also das Haus, wo wir gerade uns befinden, das ist ein bisschen kleiner als das alte Haus, wo wir aufgewachsen sind. Und das haben sie so als geplanten Altersruhesitz gemacht. Und wir haben da jetzt gerade unser Proberaum und ein kleines Studio drin.
Und ihr geht da ja auch nicht weg.
Wir wären schön blöd.
Es ist halt extrem natürlich sinnvoll zum Proben und auch zum Aufnehmen. Also wir nehmen hier zum Teil auch unsere Alben auf und so. Wir haben hier so ein kleines Studio und du kannst dir halt ungefähr ausrechnen, was man für sowas in Berlin zahlen würde. Und wir sind genau auch von den Arbeitszeiten her relativ frei und so. Das ist schon ganz cool.
Also als ich da die Elbe hochgefahren bin, ich hatte das Gefühl, ich bin in einem anderen Land. Tatsächlich. Wie ist das da bei euch? Es ist schon ein bisschen eine Insel da, wo ihr seid gerade, wa?
Ja.
Eine Insel der Ruhe auch vor allem.
Ja, also das Wendland hat schon, der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat schon einen ziemlich eigenen Flair. Also man merkt, dass wenn man über die Elbe rüberfährt, dann ist man im anderen Bundesland und dann werden die Felder zum Beispiel viel größer, weil die Agrarbauern größere Landwirtschaft in größerem Stil zum Beispiel betreiben. Das macht ja auch schon viel mit dem Landschaftsbild.
Ja. Und dann habt ihr immer ein eigenes Studio. Ich meine, ist ja auch geil irgendwie, ne?
Ja, ist total geil.
Und ihr müsst auch nicht leise sein dann da. Oder ist das ein Irrtum?
Das sind ist ein großer Vorteil gegenüber der Stadt auf
ja,
jeden Fall.
Ja, wir hatten mal so einen etwas empfindlichen Nachbarn, der dazugezogen ist aber auch.
Immer diese Zugezogenen, genau. Furchtbar. Genau,
und der hatte sich ein bisschen beschwert.
Aus Schwaben wahrscheinlich.
Ja, fast. dann haben wir irgendwie Doppelverglasung im Proberaum gemacht und seitdem ist wirklich, geht auch nichts raus. Also können wir wirklich Vollgas geben.
Ja.
Und in unseren Anfang 20ern haben wir auch gerne nochmal nachts um 1 aufgenommen oder so. Machen wir jetzt nicht mehr so oft, aber Kann schon mal vorkommen. Ja.
Und Sebastian, wie machst du es dann, wenn du eine Soloplatte aufnehmen willst oder aufgenommen hast, wo es dann ja auch irgendwie echt verlockend ist, in das Studio der Band zu gehen? Oder wie ist das dann passiert?
Ja, du bist ja wirklich aufmerksam, Simon. Toll.
Ihr seid ja extrem gut vorbereitet.
So. Ja. Wenn du wüsstest. Ja, also genau, ich hab die Platte mit Johannes hier im Proberaum aufgenommen. Und ich habe in diesem Pandemie-Winter, Januar 2021.
Als so gar nichts ging,
genau. Und ich auch, oder wir beide auch relativ ängstlich waren, ich gar nicht mehr in der Stadt war und auch meine Freundin ganz lange nicht gesehen habe und so. Ich auch so ein bisschen so Liebeskummer und so. Und bin dann eigentlich so als einzige Konstante, die ich hatte, jeden Tag so von oben die Treppe runter, hab mich hier unten ans Klavier gesetzt, mir was ausgedacht, bisschen rumgetextet und dann mit Johannes mich eigentlich fast täglich so getroffen und dann haben wir aufgenommen.
Dann haben wir das aufgenommen.
Bitte was, Johannes?
Dann haben wir das aufgenommen.
Dann ist es ja ein bisschen auch ein Duo-Album.
Naja, es ist schon Sebastians Album und man kann sagen, dass ich es mit produziert habe.
Ja, schön, schön, schön.
Und Sascha, du aus Wien, hast du da irgendwas beigesteuert dann noch?
Ich habe tatsächlich für ein Lied Transfer noch in Wien bei einem Kumpel ein zweites Schlagzeug aufgenommen, was es dann auch aufs Album geschafft hat, weil ich aber wirklich auch unbedingt auch noch irgendwas machen wollte auf dem Album.
Aber man kann es dann fast, könnte man es schon, wenn man skrupellos wäre, ich weiß, das seid ihr natürlich nicht, könnte man diese Platte Matzen nennen, ne?
Ja, die ist allerdings stilistisch doch sehr weit weg.
Musikalisch okay, was ganz anderes.
Ja, also wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem letzten offiziellen Matzen-Album, diesem Punk-Album vergleicht, da wäre doch schon der ein oder andere Matzen-Fan wahrscheinlich enttäuscht.
Ja, zumindest verwirrt.
Verstehe, also der Härtegrad wurde ein bisschen zurückgenommen, ja.
Jetzt ist ja, vielleicht stelle ich mir das so vor, dass Rocco Schamoni mit den Dorfpunks vielleicht auch so ein bisschen euer Leben auf eine Art beschrieben hat. Oder zumindest, also etwas älter ist der Rocco Schamoni ja, bestimmt 10 Jahre älter oder so. Das waren vielleicht die Punks, zu denen man so ein bisschen aufgesehen hat. Aber so ein bisschen dieser Lifestyle. Er war irgendwie ein zerlodderter Punk, aber fand eigentlich die Frau aus der Sonnencreme-Werbung total hot.
Ja.
Und also so innere Widersprüche.
Entschuldigung, da sind schon viele Parallelen. Also wir lieben alle drei das Buch und haben natürlich das auch verschlungen. Das ist ja auch schon ein bisschen älter und er beschreibt ja seine Jugend auf dem Dorf. Und wir haben unsere Jugend nun mal auch auf dem Dorf erlebt. Und da erkennt man sich in vielen Szenen auch wieder, auf jeden Fall. Also vieles kommt einem sehr bekannt vor, was er da so beschreibt.
Ja, wir hatten so ein Jugendzentrum bei uns hier um die Ecke. Und da gab es Punks auf einmal, die so von 13 bis 16, 17 waren. Ne? Ja. Und da war Johannes dann immer. Und das war so 92, 93 ging das so los. Da war ich so 11, 12, du dementsprechend 9 und du halt 14 oder
ja,
so.
Ja, sowas.
Und das war auf einmal die große, weite Welt. Also das war auf einmal die gefährliche Kultur, die man bisher nur vielleicht in irgendwelchen Magazinen gesehen hat. Wir hatten ja auch nur 3 Fernsehprogramme früher. Also wir waren so kulturell irgendwie auf dem Stand unserer Eltern, erstmal 60er, 70er, keine Ahnung, und ein bisschen was man so aufsaugt im Formatradio und so. Ja. Und dann kam Punk und das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt und auch geprägt, obwohl das natürlich so hinterwäldlerisch war, immer mit einer eigenen Interpretation dieser Kultur eigentlich, also sehr ungefährlich wahrscheinlich.
Total. Habt ihr dann von der Band Ackerbau und Viehzucht mal gehört? Da wurde bei uns nämlich immer früher gedacht, Ackerbau und Viehzucht, da musst du unbedingt mal zum Konzert, war total bekannt der Name, ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland so war, und da hieß es immer, die Fans von Ackerbau und Viehzucht wären geil. Oder auch die Band, nee, ich glaube die Fans, weil die haben einen riesen Iro in 1000 Farben und einen Schnurrbart.
Ja.
Und das war dann immer so in den 90ern, in den 90ern hat ja keiner einen Schnurrbart getragen. Das war wirklich ein Zeichen für ne, andere Resozialisierung. Und und da hieß es immer, da gibt's Punks mit Schnurrbärten. Das war immer die Sensation.
Ich war
aber leider nie auf dem Ackerbau- und Viehzucht-Konzert. Also hieß die Band, Ackerbau und Viehzucht.
Geil.
Weil die kamen auch vom Land. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Friedrichshain-Kombo, die sich da so genannt hat.
Müssen wir mal auschecken. Bei uns war es eher so Daily Terror, Boss Corps, Slime,
Dritte Wahl,
Toxoplasma, so solche.
Daily Terror, ja. Ich erinnere mich noch an Sheer Terror. Aber wir waren irgendwie so ein Lost in dieser ganzen Hardcore- Szene, möchte ich meinen. Wobei ich optisch in dieser Hardcore-Szene eher so aussah wie ein Fan von Ackerbau und Viehzucht. Also aber einfach nur so beige Hose, beiger Pullover mit so einem Zeichen C und A. Irgendwie so. So sah ich aus. Und alle anderen waren tätowiert und hatten geile Buchsen. Und, aber ich habe die Konzerte trotzdem alle gesehen. Ne?
Aber Thilo, hast du denn auch einen Schnauzer gehabt zu der Zeit?
Nee, nie. Tatsächlich. Jetzt nur in Kombination, so unten oben, aber einen Schnauzer hatte ich tatsächlich nie. Schnauzer
hattest du nie?
Never ever im Leben.
Ich
finde, jetzt kann man es eigentlich machen.
Ich habe das ab und zu mal gemacht und habe mich dann auch ganz toll damit gefühlt. Habe das aber nie lange, also mal ein paar Wochen oder so. Und dann wurde man aber doch, dann gab es so Situationen, wo man im Discounter doch mal so schräg angeguckt wurde, dass mir das dann auch zu umständlich war, mich da immer zu erklären. Und das war mir auch teilweise unangenehm und peinlich, muss ich sagen. Obwohl das, also man das eigentlich tragen dürfen müsste. Sascha hat ja gerade für seine letzte Filmrolle einen Schnauzer getragen. Der stand ihm hervorragend.
Das war aber auch heftig. Ja. Also es gab Situationen, da war ich froh, dass ich mir eine Maske aufsetzen konnte.
Ja, das ist die alte Gewohnheit. Also Schnauzer gilt als schlimm, aber heutzutage eigentlich, es gab immer so Ausnahmen. Ne? Ich erinnere an die Brüder, auch Brüder vom der geheimnisvolle Filmclub Bujo Omega, die wir vor 20 Jahren interviewt haben, Ingo und Olaf, und die auch bei den Schnubi hatten. Und das 2001. Und da hast du die beiden gefragt, ne, das war doch für Viva dieses Interview, warum habt ihr eigentlich einen Schnurrbart? Man musste die Frage stellen am Ende des Interviews, weil das hat sich so, weißt du, die ganze Zeit gucktest du, ne?
Ja, wie gesagt, aber so bei diesen ganzen Hipster-Typen mit den langen Haaren, da ist doch Schnauze auch wieder total in und
jetzt gängig. Ja, ne?
Ja.
Ja, die haben dann gesagt, es wäre eine Hommage an Maurizio Merli, ein italienischer Actiondarsteller, und dann war das für uns völlig einleuchtend.
Ja, super.
Ne? Dann ist alles klar. Ne? Ja.
Nee, dann ist in Ordnung.
Dann ist in Ordnung. Ja. Ne? Ich habe immer gesagt, die einzigen, denen es richtig gut steht, sind Tom Selleck und Freddie Mercury. Beide sind mit Schnäuzer deutlich attraktiver als ohne. Tom Selleck erkennt man gar nicht ohne.
Nee. Das stimmt,
genau. Ja. Ich habe mal eine Frage an euch.
Ja, los.
Ja, klar. Es gibt ja so wirklich viele Parallelen zwischen uns. Wir haben dann irgendwann ganz instinktiv zu Instrumenten gegriffen. Und machen schon ewig lang einfach Musik, also ich glaube, so lange wir denken können, auch zusammen immer schon. Und bei euch war es Film. Wie ist das passiert? Also genau.
Ja, also von frühester Kindheit an war ich zumindest Filmfan, und das hat auch einen Grund. Klar, wir wurden auch wie ihr vom Fernsehen der 70er Jahre wahrscheinlich oder 80er erzogen. Ja. Unser Onkel war Filmvorführer. Und deswegen war ich schon mit 4 Jahren, also 1975, das erste Mal im Kino.
Ja.
Das war aber noch ein schreckliches Erlebnis für mich, weil es war ein wirklich harter Film, Unser Willi ist der Beste, mit Heinz Erhardt. Und der hatte am Ende so eine Irrfahrt mit einem Rolls-Royce, und ich hatte wahnsinnige Angst, dass der sich totfährt.
Krass.
Und dann habe ich so eine Panik gehabt, da musste meine Oma mit mir rausgehen. Danach haben wir es nochmal mit Biene Maya versucht, und das war schon besser, und dann kam Bernhard und Bianca, und da war es um mich geschehen, da bin ich immer gerne ins Kino gegangen, und mein Onkel hat immer dafür gesorgt, dass ich oder wir dann später auch, Simon durfte es noch nicht mit bei Batman hält die Welt in Atem.
Nein, da durfte ich nicht mit.
Er war keine 6, ne? Ich war, glaube ich, schon 9 oder 10, dann durfte ich Batman hält die Welt im Atem gucken, Simon durfte nicht mit. Simons erster Film war?
Ein Schlitzohr ist wieder auf Achse.
Der zweite.
Der zweite. Aber der ist auch ziemlich gut.
Ja, ja.
Der ist gut.
Ja. Ja, ja. Spektakuläre Action.
Sind das also die
Burt Reynolds? Gestaunt im Kino,
ja.
Ne?
Ja, ja, ja. Oder bin ich doof? Burt Reynolds? Falsch, oder?
Ja, ja.
Doch, das ausgekochte Schlitzohr. Und der zweite hieß, das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse.
Genau.
Ah, ja. Eigentlich die Mutter aller Highway-Filme.
Ein tierischer Soundtrack. Oh, Entschuldigung, ja. Ein tierischer Soundtrack.
Ja.
Ich habe wieder so ein Störgeräusch, deswegen halte ich das so ein bisschen seltersmäßig hier, das Mikrofon. Ich weiß auch nicht genau, was es war. Ich dachte, ich hätte es behoben. Für den Fall, dass ihr euch wundert.
Aber so ist es, glaube ich.
So gut. Ist es auf jeden Fall, okay.
Und ihr habt dann auch relativ schnell so wirklich das zusammen gemacht, ne?
Ja,
wir haben immer Filme gespielt.
Wir haben immer wahnsinnig viel Filme geguckt, und dann haben wir die gespielt, ohne Kamera. Das heißt, wir haben hier im Bauernhof, wir sind ja vom Bauernhof. Seid ihr eigentlich auch vom Bauernhof?
Nee, nicht wirklich.
Wir sind von Bauernhöfen umringt, aber.
Genau, also ihr seid vom Landhaus, seid ihr. Und wir sind, genau. Und dann haben wir das nur gespielt, zu dritt dann auch. Jeder hatte dann irgendwie einen Hut auf und einen Mantel, und dann rannte man ums Haus. So sah das aus, wenn einer von außen drauf geguckt hat. Die Kinder rennen mit dem Hut ums Haus. Ja. In unserem Kopf war das dann ein Remake von Terminator.
Hollywood. Ne?
Ja. Oder der Terminator ja noch nicht, viel früher noch. Irgendwas Wildgänse oder so.
Aber wir haben auch Komödien gedreht.
Also ohne Kamera. Ne? Ohne Kamera. Wir haben gesagt, wir spielen jetzt einen Film. Ja. Und dann sind wir so 90 Minuten um den Block gerannt, also um den Hof. Und haben irgendwie so mit uns mit Rollennamen angesprochen und sind dann über so einen Hügel gesprungen und oder mit dem Fahrrad in den Graben gefahren. Das war dann mega Action, in unseren Köpfen.
Das war zwei Zabel.
So wie der Indiana Jones. Ja, und Indiana Jones haben wir auch nachgespielt.
Mad Max. Zwei Zabel hatte viele Teile.
Zwei Zabel hatte sehr viele Teile, 7 oder 8. Sie werden nie zu sehen sein, weil sie wurden nicht gefilmt.
Ja.
Aber ja, man muss immer dran
das
denken.
Ist doch schön.
Es gibt bei Contact in dem Film mit Jodie Foster diese Szene, wo die Außerirdischen praktisch das erste Radiosignal zurückschicken zur Erde, was sie empfangen haben als Kontaktaufnahme. Und das ist Adolf Hitlers Rede Olympia 1936, weil das erste Radiosignal oder Fernsehsignal wohl ist, was jemals weggesendet wurde. Jetzt habe ich Angst, wenn jetzt Aliens auf Planet Erde gucken, dann ist das ja immer zeitversetzt. Die könnten uns noch sehen. Die könnten uns dann sehen, wie wir um den Block rennen. Aber das ist vielleicht für die gar nicht so interessant wie die Pyramiden oder so. Vielleicht sind die Pyramiden noch interessanter.
Ah, hier eventuell. Ist Hollywood. Hollywood. Na gut.
Aber Simon, dein erster Film im Kino war tatsächlich Batman hält die Welt in Atem.
Nee, da durfte er nicht rein.
Und welches war dein erster?
Er hätte gerne, dass das sein erster Film ist. Der erste war der Burt Reynolds.
Also mein erster Kinofilm war tatsächlich der erste Batman der 80er.
Mit Michael Keaton.
Mit Michael Keaton, Tim Burton. Der Tim Burton Batman. Und das war schon ein
Ist schon eine Hausnummer.
Ja.
Wir sind dann doch so ein bisschen Zeit, obwohl wir vielleicht gleich alt wirken, ich hoffe es zumindest, sind so ein bisschen zeitversetzt sind wir. Also zu meiner Jugend, wir waren natürlich Buskinder. Und ich saß in meinem Bus und
ja,
da
sind
dann auch immer, ne? Und in Brockhagen gab es zwei Punks, aber das waren auch die Punks der frühen 80er. Also die ersten Punks, ne? Ich glaube, 90er war dann schon noch wieder so eine Punk-Retro-Welle so ein bisschen wieder ein anderer Style, wobei da in 90ern waren auch so richtige Punks ja dann wieder am Start, aber die habe ich als total verstörend empfunden, auch, weiß ich noch. Ich hatte Angst vor denen.
Ja, natürlich als Kind.
Ein totales Kaff und dann so ein Iro und so Springerstiefel und so ein Abfallschild so um die Hacke geknetet. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, Punk zu werden mit 8. Und dann kam ja auch noch so Heavy Metal und sowas alles. Und mein Style war mehr so Jean-Paul Belmondo, Bud Spencer.
Das war so, Don Johnson so vielleicht noch. Ja.
Ja, so wollte ich sein.
Also wir waren ja auch nie Punks. Wenn einer ein bisschen äußerlich das mitgebracht hat, war Johannes das.
Das war aber auch nur wegen den Jungs.
Ja. Immerhin, full credibility.
Ja. Nee, und bei uns natürlich auch genauso dann Heavy Metal und vor allem Grunge und so.
Ja.
Also alles, was irgendwie Kraft und Energie hat und eine gute politische Message, so wie wir das verstehen konnten, fanden wir gut. Und das war auch, ich hatte lange Haare.
Ziemlich lange.
Ja, und eher immer so weite 90er-Klamotten und so, aber...
Schön Flanellhemden.
Aber wir haben eigentlich überall mitgemacht bei allem, was wir cool fanden, ne?
Das war auch... Was wir gut fanden. Ja. Ich weiß noch, unser erstes...
Crossover-Jugend.
Erstes Metal-Tape, das hatten wir auch ziemlich früh. Das habe ich vom Kumpel, von dem großen Bruder, der hat immer schon eine Kutte getragen. Und der hatte so eine Kassette, 90 Minuten mit lauter gemischten Metal-Kram drauf, was wir dann auch, wo wir der englischen Sprache noch überhaupt nicht mächtig waren und das auch sehr... Also zumindest die Sprache sehr frei. Da war zum Beispiel Princess of the Dawn drauf von, wer ist das?
Accept? Ist das
Accept, glaube ich, ne? Das war dann für uns so Princess of the Dog.
The Princess of the Dog, haben wir verstanden.
Zum Beispiel. Oder?
Okay. Udo.
Ja, wir Udo war da auch mit drauf, genau.
Ja, okay. Wer? DOA?
Udo. War Udo. Da bestimmt auch mit
drauf. Udo, ja klar. Immer, er ist ja jetzt 70 geworden.
Ist
ja.
Immer noch irgendwie Headliner manchmal oder
ist
so.
Ist immer noch Headliner.
Udo, ne?
Ja. Jetzt war so ein Video, wo er so einen Putzmann spielte und hat da was von Queen gecovert. Ich glaube, We Will Rock You hat er gecovert. Ich habe das Video gesehen, ja. Er hat eine Platte rausgebracht, wo nur Coverversionen drauf sind. Sagen wir mal so, die Auswahl der Coverversionen ist ja, ich meine, er bespielt ja seine Jugend, aber selbst ich finde diese Coverversionen alle schon sehr offensichtlich auf der Hand liegend. Okay. Also ist jetzt kein Chromax bei, ne? Aber,
Ey Leute, ich hab mir eine Kategorie ausgedacht.
Ja, okay,
sogar
ja,
mit einem Jingle. Sollen wir mal einen?
Okay, so das ist geil, das ist geil.
Ich feuere das jetzt mal über das Telefon ab und dann im Professionell schicken wir euch das noch. Die Kategorie heißt, weil das schwer verständlich ist, der, die, das Erste.
Der, die, das Erste.
Und soll ich einmal anbieten?
Also, der, die das Erste.
Willst du das jetzt alles verraten?
Nein. Ich würde nur einen einzigen machen erstmal. Ich habe ganz viele, der, die das Erste. Ich habe zum Beispiel.
Okay.
Ja, hatten wir schon, aber ich würde jetzt mal sagen: erster Celebrity Crush.
Oh. Oh, das ist bei mir ja völlig glasklar.
Dann fang du an.
Habe ich auch, glaube ich, letztens irgendwann erzählt: Heino. Ach so, verliebt, ne? Ja, wobei ich Heino auch gut fand, tatsächlich. Ich war Fan. Crush ist ja gar nicht getroffen. Erster Celebrity verknallt.
Ja.
Verliebt in ein Celebrity.
Genau.
Ganz klar auch Marilyn Monroe.
Ach, das war Flix.
Oh.
Ich
habe den Film gesehen und dann war die ja immer bei dem Nachbarn unten, dann saßen die am Klavier und ich war irgendwie 9 oder 10 und der Film lief im Fernsehen und ich konnte das überhaupt nicht zuordnen. Aber diese Frau und der Typ, wie die da am Flirten waren, das hat mich total verzaubert. Und später habe ich gehört, das Theaterstück wäre viel härter und viel versauter und Billy Wilder hätte das alles zurückgenommen. Aber bei mir ist das komplett angekommen. Alles, was er in den Subtexten verpackt hat in dem Film an sexuellen Anspielungen, ist bei mir als 10-Jährigen total explodiert in der Birne. Und dann ging mir die ganze Nacht Marilyn Monroe nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe dann wirklich alles von Marilyn Monroe geguckt, was ich kriegen konnte. Ich weiß, der zweite war Blondinen bevorzugt und der dritte war der mit dem Millionär. Dann alles geglotzt.
Stark.
Ich weiß, dass mich Nena mal voll beeindruckt hat,
weil sie
mich angesprochen hat.
Ja.
Sie hat aus dem Fernseher zu mir gesprochen. Und ich war in dem Alter, dass ich wusste, dass es eigentlich nicht möglich war, aber es ist ja trotzdem passiert. Sie hatte mich angesprochen und aber da war ich auch noch zu jung, um verknallt in sie zu sein, glaube ich.
Diese leicht säuselnde Stimme und so, das fand ich auch
gut. Das ging uns allen mit Nena ein bisschen so. Also zeig mir einen, der in den 80ern groß geworden ist, dem das nicht ein bisschen so ging.
Ja.
Habt ihr denn den Film
gesehen? Ich bin ja noch so alt, dass ich das erste, was ich von Nena gesehen habe, war hier, alle Frauen mal weggehört jetzt hier, ihr enger roter Rock und ihr über ihre Beine wurde hochgeschwenkt und dann kam Nena ins Bild bei der ZDF-Hitparade und da hat sie ihren ersten Hit gesungen, Nur geträumt.
Ja.
Und das ging über ihre Beine und in diesen engen roten Lederrock.
Oder war es eine Lederleggings?
Nee, es war ein Lederrock, glaube ich. Okay. Und gut, das kann man jetzt bei YouTube nachforschen, das habe ich ewig nicht gesehen. Mhm. Das ist jetzt reine Erinnerung. Hinterher war der Rock blau.
Detail.
Ich denke immer an so eine enge rote Hose. Aber jetzt
enger roter Rock,
wir uns schon oder? Selbst.
Nee, enger roter Rock.
Alte weiße Männer. Und enge,
alte weiße Männer, ihr habt es ja besungen. Ja. Und es stimmt ja alles in dem Text. So unter dem denkt man, genau. Und was waren denn die ersten Promi-Crushes bei euch dreien?
Bei mir ist es ganz klar, ich habe nur wegen ihr ganz viele Folgen Baywatch geguckt. Das ist Erika Eleniak. Eleniak? Eleniak, glaube ich, ne?
Ach so. Die Eleniak ist das.
Erste Staffel doch nur, oder?
Ja, genau. Also das war
Pam,
ja eine Serie.
Nicht Pam. Die wurde durch Pam ersetzt.
Nein, die war mir irgendwie, also das war dann doch eher Erika. Und Mitch sollte mal möglichst aus dem Bild gehen. Dann gab es noch den kleinen Sohn, Toby oder so, den fand ich irgendwie noch ganz nett. Und Billy Warlock war auch in Ordnung. Wie hieß der nochmal?
Du hattest von ihr auch richtig so ein Bravo-Poster im Zimmer, ne?
Nee, nicht nur eins. Ja. Ich hatte ganz viele Bravo-Poster von ihr im Zimmer.
Also in dem Haus, wo ihr gerade sitzt, hingen Bravo-Poster von Erika Eleniak.
Ja, im Haupthaus
nebenan. In dem Mann, ja.
Fast, da ist wieder die Delial-Werbung, ne? Die Delial-Werbung mit dem sonnengebraunten Model.
Stimmt.
Was man dann als Punk irgendwie doch geil findet.
Ja, genau. Stimmt.
Ja. Sie hatte ja noch eine Kinorolle, die Erika, bei Alarmstufe Rot mit Steven.
Stimmt, Siegel. Da ist sie aus der Torte gesprungen.
Ja, richtig.
Ja. Ich habe den Film, glaube ich, auch nur deswegen geguckt.
Die Szene hat sich gelohnt.
Schuld sind die gesellschaftlichen Muster der damaligen Zeit, dass wir jetzt solche Sachen sagen.
Ja.
Es sind die Muster, die schuld sind. Wir wären auch anders.
Auf jeden Fall. Gesprungen. Die Gesellschaft hat uns geprägt. Wir tun unser Bestes, uns davon zu entfernen. Sebastian, was war dein erster
Sebastian Celebrity Crush?
Ich könnte mir vorstellen, dass wegen den paar Jahren, die uns trennen, dass ihr darüber echt lacht. Aber es war 1994 Sandra Bullock in Speed.
Nee, das kann man nachvollziehen.
Okay, ja,
nein, das kann man nachvollziehen.
Okay. Freundin-Typ.
Sandra Bullock ist. Ich habe mich selber gewundert, warum ich den Film so oft gucke. Also, ich habe wirklich, das ist, glaube ich, ich habe keinen Film dann häufiger gesehen, weil ich die wirklich richtig toll fand. Also ich habe, glaube ich, auch so von der geträumt und so. Ich fand die richtig toll. War ich dann halt so 13.
Finde ich immer noch toll, Sandra Bullock.
Ja. Ich mag die auch.
Ja,
in Demolition Man war sie ja dann total, und die kam ja aus dem Nichts und dachte nur so, boah.
Und ich hatte jetzt den Effekt, da lief irgendwie so eine Gülle, alles vor grünen Wänden, zusammengerechneter Abenteuerquatsch mit ihr und Brad Pitt, glaube ich, auch. Und da dachte ich, Mensch, oder gucke ich das doch wegen Sandra Bullock? Aber kann man dann auch zu Hause streamen. Irgendwas mit City of... Das war so ein Indianer, das war sowas wie auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, lief jetzt im Kino mit Sandra Bullock und Channing Tatum, glaube ich, und Brad Pitt in so einer Alters...
In so einer Minirolle, ne?
Ja.
Der soll aber ziemlich gut sein, eigentlich.
Ich habe auch gehört, er wäre nicht so schlecht.
Ja.
Ich denke, ich werde ihn streamen.
Ich habe auch Lust auf den.
Ja. Das Original ist ja auch so toll, den haben wir auch sehr oft geguckt.
Ja.
Du bist der Jüngste, ne?
Ja, bei mir war es noch ein bisschen später. Ich war wirklich schockverliebt in Claire Danes, nachdem ich Romeo und Julia im Kino gesehen habe.
Ja, doch, Claire Danes, ja.
Ja, süß.
Doch.
Ja, ich bin ja immer so filmverseucht. Ihr müsst mich bremsen. Aber schon den neuen Baz Luhrmann gesehen, den Elvis? Das war ja ein Baz Luhrmann-Film, der
Romeo und Julia. Sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Also ich möchte ihn auf jeden Fall gucken.
Ich war begeistert.
Ja?
Ja.
Okay,
ich hatte nichts erwartet. Ich hatte echt nur so ein liebloses Biopicture erwartet, wobei man das von ihm, dem Luhrmann, ja gar nicht so erwarten kann. Nee, das ist wieder auch schnell geschnitten. Muss man drauf stehen, ne? Und wie Romeo und Julia, ganz eigenwillig. Aber mich hat es begeistert, total begeistert. Aber ich finde die Filme von ihm egal, auch Moulin Rouge und egal. Ja,
Claire Danes. Also Kino ist so ein bisschen eingeschlafen. Ne? Das Live-Ding explodiert, hat man den Eindruck, wenn man durch Insta glotzt.
Ich hab auf YouTube gesehen, wie ihr live in Wien spielt vor ein paar Wochen.
Ja.
Das hat so ein Typ zusammengeschnitten mit seinen Handy-Videos. Das war eine halbe Stunde. Und man kann schon sagen, dass da die Hölle los war, ne? Oder?
Ja, das war toll.
Ja,
schön.
Großes Glück für uns auch, dass das Live-Ding so abgeht wieder. Man sieht es ja auch auf den ganzen Festivals und so. Die Leute kommen dann nach Hause und haben oft Corona, muss man sagen. Aber die nehmen es in Kauf. Es ist, und ihr habt recht, das ist ja vor allem auch in Deutschland, glaube ich, mit dem Kino noch so schwierig, ne? Weil ich glaube, jetzt in USA war doch jetzt irgendein Film wieder ganz, ganz doll erfolgreich.
Ja, Top Gun. Der Elvis tatsächlich auch war Platz 1, also die Amis scheinen wieder reinzugehen, so an den Zahlen, an den Einspielergebnissen sieht man, es ist fast wie früher.
Okay.
Ja, die Deutschen, ich weiß es auch nicht, aber sie müssen wirklich deutlich mehr, nicht nur ins Kino, glaube ich auch, wir hören das immer von Hennes Bender zum Beispiel, das ist ein Freund von uns, dass er sagt, da passiert überhaupt nichts mehr, ne? Es kommen kaum Leute noch so zu diesen Comedy-Veranstaltungen und so und schwierig, also was soll man machen?
Also
die Leute haben, glaube ich, Schiss.
Weißt geht du? Mehr ins Kino.
Es gibt so eine kleine, ich glaube, es ist wirklich eine relativ kleine Gruppe, die diese ganze Corona-Scheiße überhaupt nicht glaubt. Aber die große Masse ist für die Kultur vielleicht viel, viel dramatischer. Das sind die, die es glauben und nicht mehr rausgehen.
Mhm. Ja.
Das sind einfach die meisten. Die sagen nichts, die schreiben nichts, die kommentieren nichts. Die haben einfach Angst vor Tod. Ich glaube, das ist das im Endeffekt.
Das kann sehr gut sein.
Ja, wobei das wirklich bei Konzerten, finde ich, auch
da nicht,
ich,
ne?
Nee, ich gucke mir auch wirklich total gerne so Streams von Festivals an und so. Jetzt, also es war das Hurricane Rock am Ring, das Hellfest,
Splash.
Waren wir beim Vainstream, da kann man sich auch Sachen angucken. Ja. Es ist total voll. Und die Leute sind völlig distanzlos und drehen völlig durch.
Wobei, man muss es ein bisschen einschränken, wenn jetzt Konzerte bekannt gegeben werden und Karten frisch in den Vorverkauf gehen, das verkauft sich auch sehr, sehr schleppend.
Das weil sind die ganzen alten Karten erstmal
weg. Genau, müssen, die ganzen alten Karten müssen erstmal alle weg. Wenn jetzt Konzerte angekündigt werden, das läuft auch schlecht.
Ah, okay.
Verstehe. Ja, und es ist auch ein bisschen so, wir sind uns auch nicht ganz sicher, wie lange das jetzt auch gut geht noch. Also bis zum Herbst. Wir spielen jetzt alles, was wir spielen können.
Ja.
Sozusagen.
Na klar, ihr müsst
holen auch noch viele Konzerte nach. Und und rechnen eigentlich damit, dass zum Herbst das dann auch vielleicht auch schon wieder nicht mehr möglich ist.
Ja,
ein bisschen Hype.
Könnte wieder eng werden.
Aber dann gehen die Leute ja vielleicht auch wieder ins Kino.
Das muss man sagen.
Guter Punkt.
Im Sommer sind die Leute in Deutschland eh nie viel ins Kino gegangen.
Ja,
stimmt.
Ne? Man sagt immer, die Amis gehen ins Kino im Sommer, weil sie sich abkühlen wollen, weil es da so heiß ist. Ich meine, da könnte natürlich, wenn die Klimakatastrophe jetzt weiter Gas gibt, könnte das in Deutschland ja auch so werden.
Schon mal abkühlen.
Sag mal, wir mögen ja immer so ein bisschen Retro und so hier in unserer Sache, ja, und so Zeitgeist und so. Und da musste ich mich auch nochmal dran erinnern, wie das war, als ihr ja euren Durchbruch hattet. Ne? Weil ich kam auch gerade eigentlich von Viva, das war, mein Arbeitsverhältnis wurde nicht verlängert.
Ja.
Und ich dachte so, oh, und das war so 2003 und Viva 2 war auch platt. Ne? Und dann war ich ja so freiberuflich, mal in Köln, mal in Berlin. Und dann wart ihr ja so der brandheiße deutsche Act von MTV. Wo ich war so dachte, so? Ja, so habe ich das wahrgenommen. Aber ich konfrontiere euch ja jetzt damit. Das war eine subjektive Wahrnehmung. Ich dachte so, aha, also was ich untypisch fand, war erstmal, dass mal auf so einen deutschen Act richtig gesetzt wird. Und dann, dass es so dieser brachiale, brachiale Alternative. Dass,
also du schreibst Geschichte, kannte man halt einfach.
Du schreibst Geschichte.
Ein Gänsehaut-Hit, den jeder irgendwie kannte.
Und
das aber, ist ja, das ist doch relativ am Anfang gewesen, ne?
Das war die erste Single von der zweiten Platte, ja.
Ja, aber ja, die kam
also direkt genau das,
nach dem Debüt,
ja. Die Single meine ich. Und die war so eine Single, wo ich so dachte, ja, es hätte ja eigentlich auf Viva 2 laufen müssen. Eigentlich so ein Viva-Ding. Aber ja. Gut, Viva gibt's nicht mehr und jetzt ist MTV am Start. Und habt ihr das auch so wahrgenommen oder?
Ja, wir waren so oft da, wir wurden da wirklich so oft durch die Sendung gereicht, allein bei TRL, wie oft wir da waren, noch als Joko das moderiert hat und so. Wir waren da schon sehr omnipräsent. Doch, das.
Und das war ja eigentlich auch noch genauso die Zeit, wo MTV noch so einen hohen Stellenwert auch hatte und so, und wo auch diese Campus Invasion und so gab es immer diese großen Festivals und da wurde das echt viel geguckt und war für uns wirklich auch so eine krasse Starthilfe. Wir konnten das auch selber nicht glauben, dass unsere Videos da laufen und so, wobei wir selber, wir haben ja dich, Simon, auch auf Viva 2 wirklich
natürlich
viel gesehen
hallo.
Und waren ganz doll halt eigentlich in diesen Sender verliebt und fanden das total schade, dass wir das nicht miterleben durften.
Ja. Das wäre eigentlich eure musikalische Heimat.
Total. Das ist eigentlich das, was uns total beeinflusst hat, auch was da so lief, dann so als junge Männer.
Ja, na klar, das war eine schöne, ein schönes Ding.
Und wir hatten auch und relativ viel Glück noch, weil das ja wirklich die Zeit war, als wir unser Debüt und das direkt folgende Album hatten, die ja wirklich noch so präsent auf MTV waren, dass das noch die Zeit war, wo auf MTV wirklich noch ganz viel Musik lief und nicht diese Nachmittagsshows irgendwann angefangen haben. Das ging ja dann auch irgendwann ziemlich schnell los, dass MTV dann wirklich auch ziemlich uncool wurde, ziemlich schnell.
Dann gab es noch die Zeit mit den Klingeltönen und sowas.
Ja, Gott, ja.
Genau.
Ja, und dann diese Dating-Sendung, Date Your Grandmother's Ex-Boyfriend.
Ja, oder Dismissed, ne, habe ich tatsächlich eine Zeit lang geguckt.
Stimmt, ja.
Wart ihr denn dann so eine Band von Elmar, wenn ich fragen darf? Elmar Giglinger quasi?
Nee.
Nein.
Der Name sagt mir noch
was. Der Name sagt uns was, ja.
Das war doch der Programmdirektor damals immer.
Ah, okay. Warte mal, wie sah der noch aus ungefähr?
Längere Haare, aber nicht komplett.
Ja. Wir waren Pizza essen mit Elmar.
Ja, auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Dann war der aber ganz schnell raus.
Ach, guck.
Uns ist sowieso mal aufgefallen, dass alle größeren Sachen, wo wir mitgewirkt haben, nachdem wir da waren,
gab's das nicht mehr.
Sind die alle kaputt gegangen.
Stimmt.
Rein Kultur,
The
Dome.
Gibt es ein paar Sachen.
Ja,
MTV letztendlich auch. Das MTV war ja auch so. Wir sind ja auch auf Sinken. Wobei, dieses MTV-Ding, das muss man ein bisschen entzaubern mit uns, weil ich glaube, man kann das jetzt erzählen. Das war einfach, dass unsere damalige Plattenfirma auch einfach denen ziemlich viel Geld gezahlt haben, damit wir da so viel stattfinden.
War das wirklich so?
Ja, das war wirklich so, ja.
Aber das war doch allgemein so. Es war doch immer so, allein die Videos waren schon so wahnsinnig teuer.
Ja, damals auch richtig teuer, ja. Das war auch so, das war auch unser erstes Video, haben wir gedreht, dann war 5 Wochen nix und dann haben wir das zum ersten Mal gesehen, als es auf MTV lief. So.
Wir haben auch auf 35mm Film gedreht.
Ja, klar.
Das hat 55.000 Euro gekostet.
Kein
Wahnsinn.
Das ist
unbelievable.
Nicht.
Ja. Guck mal, allein dieses, du machst Geschichte, ne?
Ja.
Das ist, du schreibst Geschichte, wo ja eigentlich Details von euch zu sehen sind, ne? Das würdest du heute auf einer Digitalkamera, und es würde gar nicht so viel schlechter aussehen. Also im Kino, muss ich sagen, bin ich 35mm Fanatiker, das ist nicht die Frage, ne?
Ja.
Aber jetzt in der Videoclip-Branche würde ich sagen, da könnte man genau das Ding, und ich war bei Videoclip-Drehs dabei, die waren unerträglich teuer und alle diese Sachen, die würde man halt echt für ein Zehntel, für ein Fünftel davon jetzt drehen.
Ja, ne? Oder noch weniger. Wir drehen ja unsere Videos weniger. Zum Teil jetzt selber, wirklich zum Teil auch mit dem Handy drehen, einfach. Genau. Es ist, und weil, genau. Es ist ja eh nur für YouTube oder für die Insta-Story. Eben.
Womit habt ihr denn Operation Dance Sensation gedreht?
Das war doch bestimmt nur mit VHS.
Ja, TRV, wir haben also angefangen, die ersten Filme VHS, und zwar diese kleinen VHS-Kassetten, VHS-C, die man dann später in diesen großen Adapter reinlegen musste.
Ja,
dann,
immer halbe Stunde dann, nur oder so, ne?
Dann gab es Video 8, beziehungsweise, also Video 8 nicht zu verwechseln mit Super 8, was ja Film war.
Ja.
Video 8 und High 8. Das war schon, High 8 war schon ziemlich gut.
Und eine High 8-Kamera hatten wir auch.
Ja,
so eine Hobby-Kamera, ja.
Ja, war gut. Ne? Das, und dann, danach dann natürlich DV ganz lang. Und Operation Dance Sensation haben wir auf DV gedreht. TRV 900. Und ich habe damals gehört, das ist die Kamera, mit der sie auch das Fest gedreht haben. Und 28 Tage später. Und die kostete einfach nur, was habe ich bezahlt?
8000 D-Mark. Das war nicht wenig, aber
war so teuer war die. Die war nicht so teuer.
7500? So
Oh. Die kleine. Meinst du? Ich hätte jetzt gesagt 6.
Ah, okay, sowas dann auch.
Ja, und
das ist aber auch nicht wenig.
Viel Geld.
War nicht wenig.
Nee, aber das war damals ja eine Revolution, weil du konntest so verhältnismäßig hochwertiges Bildmaterial erschaffen mit wenig Geld. Mhm. Denn genau vor dieser TRV 900 war ja 35 mm. Und da war ja für alle nicht möglich, irgendwas zu machen. Ja. Auf einem halbwegs normalen optischen Level, ne?
Ja.
Deswegen, ja, da und die habe ich dann uns zugelegt und dann auch so einen Adapter von Mini-Klinke auf größere XLR und dann mit Angel und auch der Ton oft genug am Knistern und was weiß ich, verrauscht. Und naja, das war technisch immer ein,
Aber hattet ihr auch Captain Cosmotic auf Viva 2 mitgekriegt?
Ja,
oder?
Ja, natürlich. Ja,
natürlich.
Ja. Na, der lief mal als Serie bei Nils Ruf.
Genau.
Und ja.
Wir haben das alles.
Und hat Simon alles gemacht.
Und wir waren einfach auch gefragt.
Wir haben das alles. Ja, Simon war ja auch. Du warst ja bei Nils Ruf auch in dem Format, warst du ja auch irgendwie tätig. Ne?
Wir fanden das immer richtig spitze.
Ja. Wir haben das alles reingezogen.
Ja, ich auch. also bis ich dann. Und dann bin ich da hingekommen und das war. Der Nachfolger von Elmar war dann der Stefan Kauertz. Und der ist mittlerweile Dokumentarfilmer. Oder er hat auch.
Der ist verantwortlich für diese. Für die Serie gerade auf Netflix, die weltweit Platz 1 war. Hier mit Gladbeck.
Die war auf Platz 1 weltweit.
Weltweit Platz 1 Gladbeck. Echt? Das Ding, die Doku-Sache. Und das da, Stefan Kauertz hat es gepostet. Der hat das produziert oder sogar als Regisseur? Ich weiß es nicht.
Er hat auch für Joko und Klaas mehrere Matzen gedreht. War ganz lustig.
Stark.
Ich war auch einmal bei Joko und Klaas Duell um die Welt. Und es war lustig, dass ich Stefan dann wieder getroffen hat.
Ach,
konnte ich ihm endlich mal aufs Brot schmieren, dass er mich damals rausgeschmissen hat.
Stefan, du hast mich auch damals rausgeschmissen.
Dich auch? Ich habe so viel rausgeschmissen damals, kann mich nicht mehr erinnern. Ja, der Laden ging so ein bisschen zu Bruch, ne? Oder was ihr meintet, ne? Das ist, also man hat sich so oft umgedreht und dachte sich, das gibt's jetzt auch nicht mehr.
Ja.
Und das war ne? Und ich war, und das war alles so. Das war so schräg, wie mein Arbeitsverhältnis nicht verlängert wurde und die Leute mich so komisch angeguckt haben, als hätte ich irgendeine Krankheit, nicht? Und ich dachte mir nur so, wartet mal ab.
Da warst du halt auch nicht der,
was mit euch so
passiert. Auch mit Abstand nicht der
Einzige. Aber es war, noch zu Elmar, ich war 1999, habe ich gerade mein Praktikum angefangen im September und bin halt bei Viva 2, bei Nils Ruf gelandet. Und Elmar war echt ein Name. Also der war ein bisschen der Messias, der Mission Viva 2. Und ich dachte mir, oh, okay, ja, alles klar, die kennen sich alle aus. Ja, der Elmar. Und dann so 2-3 Monate später, Elmar so, ja, kommt alle mal in mein Büro, ich muss euch was sagen. Ich habe gekündigt, ich gehe zu MTV und morgen bin ich weg. Und ich dachte so, so läuft das hier, okay. Da ist er weg. Naja.
Aber das
hat aber auch viele in Tränen ausgebrochen.
Ne? Ja, wir haben aber auch wirklich im Laufe unserer Karriere waren wir auch bei verschiedenen Major-Plattenfirmen und so ganz ähnliche Erlebnisse gehabt. Mit Leuten, die wirklich für die Firma und die Abteilung standen. Das,
und für die Band
gebrannt haben. Das leuchtende Symbol.
Total.
Und dann machst du eine Platte und kurz danach so. Jo, Jungs, übrigens, ich gehe rüber zur Sony.
Oder kurz davor.
oder kurz davor, ja. Also kommt uns total bekannt vor.
Ja, absolut, ja, total.
Ah, okay.
Ja, wenn es so an Einzelfiguren hängt, das beim Fernsehen auch, ne? Da denkst du, ach nein, der geht jetzt, oh Gott, was ist denn, wenn der weg ist? Rufen die mich dann noch an? Nö.
Aber es ist ja auch manchmal gut, dass es so Leute
gibt,
die sich kurz voll reinknien und einem einfach auch auch gut, die einen gut unterstützen können, weil sie so brennen. Und das ist ja auch okay, wenn sie irgendwann sagen, okay, ich mache was anderes. Ich meine,
ja, ja, liegt auch ja immer, darin liegt auch irgendwo eine
ich fand es immer faszinierend, Kraft, wenn Simon, dass die Zeit, die er bei Viva 2, bei Kamikaze, bei Nils Ruf verbracht hat, dass er ganz oft einen Großteil dieser Sendung selber dann so bestückt hat, weil der Werte, der Nils dann einfach gerne auch mittags kam oder nachmittags. Ich erzähle das, du musst ja gar nicht zustimmen. Kann er sich aber mühe. So, und Simon dann schon so ein paar Einspieler gedreht hatte oder gemacht hatte. Ich erinnere noch an die Sendung mit der Ratte, wo da hat Simon einfach nur so eine Ratte gemalt und hat die so mit Papp-Dinger animiert und hat so einen Zeichentrickfilm gemacht und hat dann aber, gut, du hast Nils gefragt, sag mal, sollen wir das senden? Und der hat immer nur gesagt, ja. Er war immer froh, dass praktisch die Sendung voll war und er fand es auch lustig, ja, ne? Lustig. Aber vielleicht seid ihr euch da auch entgegengekommen, humortechnisch. Und deswegen war das auch, wo Simon fragte, wir haben hier einen 90-minütigen Film, sollen wir den nicht einfach auch zeigen?
Ach, nein, so war das nicht.
Also
nein.
Auseinandergeschnitten.
Als Serie.
Nee, ich meine die Serie in Einzelteilen.
Ja, es war schon ein bisschen anders. Das war, da haben sie so ein paar Filme ja auch Preise gewonnen beim Cine-Fantasy-Film.
Also da liefen eh schon Kurzfilme von uns in der Sendung immer.
Und das hatten die dann auf dem Schirm. So ein Stefan hatte das auf dem Schirm und dann machte Captain Cosmotic die Runde. Nils war Fan, der hatte mich deswegen nur geholt, weil der hatte zuvor schon Brennpunkt Neverhorst bei Kamikaze verbracht.
Ach, geil.
Fand er okay. Geil. Schießen, ballern, Kokain, super.
Super.
Koks war hoch.
Natürlich nur medial.
Natürlich.
Im Kurs. War hoch im Kurs auf der Etage.
Ging alles an mir. Thilo hat es gerade so schön gerettet fast.
Ja. Ging alles an mir vorbei. Ne? Ich war so praktisch, ich habe da ganz viel nicht gecheckt. Und das ist mir auch heute noch peinlich. Aber ist egal, ich war dabei. Ich war dabei.
Ja, so.
Und Stefan und Nils haben das dann entschieden. Also Nils war super picky mit seinen, mit den Inhalten, die mit ihm zu tun hatten. Aber bei mir hat er so gesehen, wenn ich so eine kleine Insel gebastelt hatte, über die konnte er meist lachen, das war dann okay. Aber wenn ich irgendwie mittags Nils angerufen habe, ob er Zeit hat, irgendwie was zu drehen, einen Einspieler oder so, war immer ein bisschen schwierig. Er hat mich auch einmal original so angerufen, ja, hallo Simon, hier ist Nils. Ja, also heute muss ich wirklich zum Arzt. Da dachte ich, ja gut. Und es ging dann ein Jahr so. Klassiker. Und da dachte ich, ja gut, das ist irgendwie, da ist er so irgendwie war er in sich selbst gefangen, das ging nicht. Aber wenn er dann da alleine im Studio war, dann hat das alles funktioniert.
Das ist unvorstellbar. Ich war ein paar Mal dabei bei den Aufzeichnungen. Ah, nicht oft, ein, zwei Mal, drei Mal war ich dabei. Und er stellt sich dahin und improvisiert diese ganzen schlimmen Witze durch. Das ist seine Welt. Ne? Da gab es keine Texte. Der hat das alles aus dem Nichts. Und er war ja alleine da. Mhm. Ja, Kamikätzchen lag
da und hat
alles rausgeballert.
Das Kamikätzchen gab es noch.
Du musst...
Aber das hat uns auch so beeindruckt.
Total, ja. Ja, ja, wir fanden den Typen irgendwie auch schlimm und gleichzeitig total
genial. Ja, 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 klar, ja, klar. Ja, ja.
Und er ist ja heute noch so eigentlich mit seinem
Sodom
und Corona.
Ja. Es ist dann so, dann postet er einen Gag und dann muss ich lachen und dann denke ich hinterher schon wieder, ach Mann, warum hast du das gedacht?
Genau so ist es aber, ja, ja.
Schlimme Sachen, die man bei anderen blockiert, da muss man erstmal lachen, dann denkt man, ist entlarvend aber auch, ne?
Total. Ich hab einen selbst. Ich habe ihm gesagt, er soll ein Buch schreiben über die Zeit, über Viva 2, über den Rock'n'Roll, irgendwie, mit irgendwem. Das Jungs, könnte er, glaube ich, gut präsentieren, so. Aber er hat immer dieses Grenzwertige und dann manchmal überspannt er den Bogen, manchmal passt es oder so. Ich weiß nicht, bei Serda Sumunju ist es dann auch manchmal so, dass man in letzter Zeit so denkt, naja.
Ja. Sagen wir mal so, es ist Veranlagung.
Die passen,
um nicht
passen
weiter, auch das sehr zu schreiben. Es ist Veranlagung.
Die beiden.
Ja.
Und Nils sagt dann immer, in meinem nächsten Leben, Simon, da werde ich so wie du. Da gefalle ich allen. Alles, ich bin nicht ganz nett. Ich bin den ganzen Tag nett. Da denke ich mir so, ja.
Ja, also immer so. Aber wenn die Kamera aus ist, läuft das da nämlich genauso weiter. Ja. Wirst du, kannst du ein Gespräch, bei mir alles ewig her, wirst gerade noch hier kommen, trinken Bier, im nächsten Satz ist eine Beleidigung.
Ja, das kann man sich wunderbar
vorstellen. Das läuft so durch.
Wir haben mal den Alternative Music Award, nee, wie hieß das? So ein Music Award Alternative Music Award, den hat er moderiert. Ja. Und der hat es so auf die Spitze getrieben, dass Blixer Bargeld von den Einstürzen Neubauten auf die Bühne kam und ihm sein Weißwein ins Gesicht gekippt hat.
Und gegangen ist.
Und gegangen ist. Arschloch.
Ja. Das war auch noch vor Mats.
Ja.
Das war
irgendwie
so 2001 oder so.
Wir waren da auch total beeindruckt.
Total.
Also was... Ja. Und da hat er genau, dann wie, ah, wie hieß doch mal diese Band? Da waren so, so richtige Kloppies, so eine New Metal Band, Farmer Boys.
Oh! Ja.
Die kamen auf die Bühne und so, ja, ja, danke. Und so, und dann sagte Nils Ruf nur so ganz trocken, ja, das war ja Deutschlands gesammelte Intelligenz auf einer Bühne. Solche Sachen.
Er hat es dann aber auch provoziert. Ja, ja. Also er provoziert einfach wunderbar.
Aber er hatte einmal Angst, das ist auch eine Story, vielleicht haben wir die auch schon mal im Podcast erzählt, da musste Simon, nee, er musste hin zu einem Interview mit Slipknot. Und Slipknot hatten 99 oder 98 wirklich einen schlimmen Ruf. Ja. Wirklich, wirklich einen schlimmen Ruf. Und dann haben die doch vor ihm da alles zerstört und dann noch auf diesen Nadelkalender hat der Clown auf diesen Nadelkalender gepisst. Und du siehst in dieser Sendung, siehst du, wie er Schiss kriegt vor den Monstern.
Ja, es war einfach unangenehm durch die Bank. Und, ja. Und der war da auch verloren, hat auch kein Gespräch hinbekommen. Aber der Stefan, der Programmdirektor, kam irgendwann um die Ecke und sagte, hier, dreimal Platin aus USA, die musst du interviewen. Und so, ne, da wirst du deine Meister finden. So war es dann irgendwie.
Ihr habt ja auch, habe ich nämlich gesehen, schon mit Metallica und Guns N' Roses gespielt, ja? Ich habe sogar aufgeschrieben, wann.
Auf einem
Festival. Warte, habe ich das nicht irgendwo
Naja, auf einem Festival. Auf dem gleichen Riesenfestival. Wir haben dann auf der anderen Bühne irgendwo gespielt.
Moment mal gerade. Was hat er gesagt? Unser Vater war gerade hier.
Ich glaube, den Mercedes soll ich noch in eine Scheune stellen.
Ich glaube, es ging um Metallica und
Guns N' Roses. Ob der Haus schon weg ist.
Wo er meinte, das war 2007.
Ja, genau. Das kommt aber hin sogar.
Mit, Guns N' Roses Nova Rock 2007.
Genau. 2007. Ja, krass, da habt ihr zusammen gespielt. Wie war denn das?
Man kriegt die ja nicht mit.
Das ist ja dann
alles abgeschirmt. Ja, ja, ja. Die sperren auch so eine Band wie Limp Bizkit oder Guns N' Roses oder auch Blink 182.
Wobei Fred Durst stand bei uns kurz auf der Bühne mit seinem Sohn.
Bei uns. In seiner Freizeit. Ja. Aber sobald es offiziell wird, wird alles abgesperrt. Du darfst nicht mehr hinter der Bühne den Weg zum Klo gehen, weil irgendwann in der Viertelstunde die Band da
Könnte sein, dass die Band da lang geht.
System of a Down, auch ganz schlimm.
Alle in ihren jeder mit seinem eigenen Bus.
Jedes Bandmitglied dem eigenen Bus vorgefahren.
Weil die schon so zerstritten waren. Und dann war das wirklich eine logistische Herausforderung, weil jedes Bandmitglied auch mit dem Bus bis direkt zur Bühne fahren wollte.
Und wir saßen in unserem Bus und haben uns das Spektakel angeguckt und dann konnten nur mit dem Kopf schütteln.
Aber eigentlich bei allen amerikanischen Produktionen leider ist es so, dass man da eigentlich nicht viel von hat, wenn man
auf dem Kaffeemaschine. Ist,
Ausnahmen.
Nach System of a Down auf dem gleichen Festival haben die Foo Fighters gespielt.
Bei tierisch.
Kaffeemaschine, Die Foo Fighters, mega entspannt. Die Bühne war frei, alle konnten dahin am Bühnenrand stehen.
Bier in der Hand.
Die haben alle einen Whisky getrunken, haben sich alle einmal abgeschlagen, sind auf die Bühne, konntest ja das alles da reinziehen. Wir machen immer noch irgendeinen Spruch, wenn du an denen vorbeigehst.
Dave Grohl ist mir im Backstage-Gang entgegengekommen und meinte, dass mein Sandwich lecker aussieht, aber mal abbeißen dürfte. Ich habe überlegt, mir das Sandwich dann so einzuschweißen in Zellophan, dass das möglichst lange hält einfach mit dem Biss drauf, so wie man sich die Hand nicht waschen möchte, wenn man seinem Star die Hand gegeben hat.
Wir müssen mal ein paar Bands droppen jetzt. Ich hoffe, das ist nicht blöd, weil das sind Kollegen, aber unser Gespräch war gestern so ein bisschen so Beatsteaks, Donuts, genau, so die verstehen sich scheinbar gut und haben dann auch einfach über die Jahre immer dazu gewonnen, weil die sich nicht zerstritten hatten. Und bei uns im direkten Freundeskreis ist Thump. Und da sind so unterschiedliche Persönlichkeiten.
Ja.
Und das war nicht so eine homogene Gruppe.
Der Grab. Das sind im Einzelnen alles nette Menschen, die fünf.
Ja.
Aber auch da gibt es ja noch so eine Fanbase, die waren am Anfang sehr groß. Und da waren Donuts und Beatsteaks immer Vorband. Deswegen kennen wir die auch noch zum Teil persönlich von früher, weil die...
Genau.
Ich bei Thump immer die Konzerte gefilmt habe und dann waren die immer dabei und haben so.
Und das zweite Album ist echt gut von Thump.
Mit Selma Self drauf und so. Ja.
Genau.
Exposure Album.
Ja, und aber da wird es keine Reunion geben.
Weil, aber die Platten kommen jetzt auf Vinyl raus.
Fünf Magnete. Ja. Fünf Magnete. Peng, 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 peng. Das geht nicht.
Ja. Und jetzt mal
schade.
Talent und Hits und so, das vielleicht mal außen vor, aber so ihr als Brüder, das ist ja vielleicht auch das Geheimnis, dass man einfach langlebig abliefern kann, ne? Oder
mit Sicherheit auch,
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann auch mal ein paar schlechte Alben am Stück machen, was einem die Leute dann doch irgendwann verzeihen. Das Wichtigste ist, dass man einfach durchhält, auch hört sich blöd an, aber auch in schlechten Zeiten, so wie jetzt die letzten 2 Jahre, dass man einfach durchhält und zusammenbleibt und irgendwann kriegt man wieder ein paar gute Songs hin. Ein paar gute Konzerte. Und check,
ja. Ja, und aber, Sascha, da muss ich direkt, ja. was zu sagen, weil ich habe erst dachten alle Künstler wären total kreativ in der Corona-Phase. Dann wurde festgestellt, das stimmte gar nicht. Aber bei euch hat es doch gestimmt. Weil diese Platte, die ihr dann aufgenommen habt, ist ja so wie so ein Wut, ist ja ein Ausbruch von Emotionen und Leidenschaft. Und das merkt man ja förmlich, wie diese, sagen wir mal, Krise an euch genagt hat und das alles in Kreativität, sagen wir mal, explodiert, wie ich das ehrlich gesagt, da fällt mir jetzt kein zweites Beispiel ein. Und das habt ihr das auch so wahrgenommen, dass ihr da durch diese Frustration in diesen Corona-Jahren so, sagen wir mal, künstlerisch geflasht wurdet? Also oder ist das total subjektiv von mir?
Nee, das ist schon, das stimmt schon und das ist auch so, weil sich Energie aufstaut. Also wir hauen normalerweise irre viel Energie raus, wenn wir Konzerte spielen. Das merke ich auch jetzt wieder, dass das einfach, das ist wunderschön, das ist aber auch total anstrengend. Ich bin, wenn ich zwei Konzerte am Wochenende singe, bin ich den Rest der Woche heiser. Dann geht's wieder, dann spielen wir wieder zwei. So jetzt mal extrem gesprochen. Und dann gab es natürlich auch Frustration irgendwie, dass man so gar nichts mehr machen konnte. Ja. Und dann dieses Punk-Album, was du erwähnt hast, das haben wir ja wirklich auch so in 10 Tagen einfach geschrieben und aufgenommen. Das war wirklich so eine Entladung.
10 Tage?
Ja.
Ja, schon. Das wundert mich auch.
Ja.
Weil da ist ja jeder Song auch.
Das ist facettenreich.
Also für die ZuhörerInnen, wir reden von Na gut, dann nicht.
Ja.
Und das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre alt, ne? Oder?
Ist ungefähr.
War das Herbst 2020, sowas, ne? Oder Sommer 2020?
Ja, so fast 2 Jahre dann, ja.
Ja, oh, stimmt.
Ja. Na, ich muss dann immer. Genau, weil ihr habt so einen Punk-Bezug, aber ihr ist auch in dem Punk-Album ist immer so ein bisschen so eine Distanz dazu. Ne? Das ist dieser Song über die Demo, dass man eigentlich nicht Rasen mähen soll. Man soll eigentlich auf die Demo gehen und dann fühle ich mich immer so ein bisschen an Intellectual Punk erinnert irgendwie.
Ja, aber dieses Super-GAU, das ist ja schon eigentlich so Hardcore wie früher, wie wir es in IOZ gehört haben.
Das ist relativ
der Song hat, der Song Super-GAU.
Ja.
Der ist schon richtig
bam.
Ja. Ja, wir haben halt auch Boskops gehört früher und sowas. Ne?
Ja.
Liebe Hörer, das ist ein geiles Album.
Ja,
müssen wir jetzt unbedingt einfach hören. Mal hier ganz. Also es ist einfach ein schönes Album.
Also mir gefällt, es hört sich jetzt total dämlich an. Ich bin auch kein Musikjournalist, aber ich finde es textlich ansprechend, weil ich finde, dass ihr diese ganzen Frustrationen, die zumindest viele mit euch teilen, ich würde mich absolut dazu rechnen und dich auch, einfach auch dieses ganze endlich mal aufgreifen, Facebook-Kommentatoren, die einem nerven, frustrierte, alte, weiße Dingsbums, jetzt auch wieder aktuell durch USA, immer noch, leider aktuell, vielleicht noch aktueller, die Platte.
Ja.
Ja, was sollt ihr sagen? Aber das ist meine Wahrnehmung.
Das ist schön. Das ist schön. Ich glaube halt wirklich an Spontanität. Also ich glaube, dass Sachen, an denen man ganz lange rumfeilt, auch toll werden können. Aber eigentlich die besten Lieder auch von uns und so und auch die am meisten gehört werden. Also sowas wie du schreibst Geschichte oder du die Perfektion oder lass die Musik an oder sowas.
Eher
so
Momentaufnahmen.
Ganz schnell geschrieben.
Ja.
Ganz schnell rausgehauen, ohne groß drüber nachzudenken, aus dem Impuls, einem Gefühl heraus.
Nicht mehr großartig verändert.
Ja, das hat auch irgendwer von Pantera gesagt, ob das einer von den verstorbenen Brothers war oder so, zum Thema Riffs und Songschreiben meinte der irgendwie, wenn du länger als 30 Minuten an einem Song rumwerkelst und es nichts wird, schmeißen weg. Aber ich bin kein Musiker, ich kenne mich nicht aus.
Es hat nicht, liebe Freunde der Political Correctness, das hat nicht das Phil Anselmo gesagt, den würden wir ja niemals
sehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber mich würde zum Beispiel mal interessieren, weil als wir nämlich auf so anfingen, auf Tour zu gehen und so, da haben wir dann oft, sind wir mit dem Sprinter gefahren, abends nach dem Konzert ins Hotel und da lief dann oft Comedy Street.
Ja.
Und ich habe wirklich Tränen gelacht.
Oh, wir haben das geliebt.
Genau unser Humor. Ja, so. Also
absolut. Absolut. Schön.
Und da frage ich mich auch, wie habt ihr diese Charaktere entwickelt? Also der Typ mit der Latte in der Hose am Strand
oder der Metal-Typ, der so nett ist,
der eigentlich sich immer erschreckt und der Dicke, der auf dem Skateboard zusammenbricht.
Der Motorfahrer ist relativ eindeutig.
Ja.
Das weißt du, Simon und Jens. Jens war der Regisseur. Ich habe ja immer die versteckte Kamera in der Tasche gehabt. Aber ich wurde auch manchmal gefragt, wenn du eine Idee hast, sag mal. Und ich immer Pausenzeichen im Kopf. Aber die beiden haben sich dann abends immer so bei so einem Bier zusammen so in eine Kneipe, ne?
Ja, richtig, genau. Also das kam alles die Grundidee kam von Trigger Happy TV.
Ja, ja, schon klar.
Das Englische. Und dann, dann war die Idee, das Deutsche zu machen. Und da haben wir 2001 pilotiert, haben so ein paar Sachen gedreht und haben erstmal festgestellt, wie wenig da überhaupt irgendwas funktioniert. Also irgendwas in der Öffentlichkeit herauszuposaunen, funktioniert nicht, weil einfach das Desinteresse wahnsinnig groß ist von den Menschen. Und das, was am besten funktionierte, war dann so eine Figur, die so in sich gebrochen war. Das war ein Jäger im Zoo.
Der die Tiere abknallen wollte.
Ja, irgendwie wollte der, genau, was wollte überhaupt der Jäger im Zoo? Ja, genau, der hat dann auch irgendwie so, so eine schöne Giraffe.
Der hat die Leute gefragt, wo es zur Giraffe geht dann.
Ich glaube, wo geht es hier zu den Wildtieren, die knall ich ab?
Die knall ich gleich noch ab. Also irgendwie sowas. Ne? Und so ein Umsturz mittendrin. Ne? Und ja, ich musste das ehrlich gesagt auch alles lernen. Ja? Eine Figur, die in sich gebrochen ist, das war eigentlich der Humor. Und da halte ich auch bis heute daran fest eigentlich. Ne? So eine Figur, die irgendwie, irgendwas wird etabliert und dann geht's in eine ganz andere Richtung. Der Riesenpimmelmann, den hatte ich so gesehen irgendwann bei Explosiv. Und alle Jahre taucht ja auch wieder so ein
Kerl auf. Wie, was heißt das?
Es ist alle paar Jahre tauchen.
Wie, den hast du gesehen bei Explosiv?
Bei Explosiv war so ein Typ, also wie ich sage, alle paar Jahre
im Echt
tauchen im Internet oder im Boulevard oder irgendwie Yellow Press tauchen so Leute auf mit einer Radlerhose, die irgendwie dann doch so ein übertrieben langes Gemächt präsentieren auf irgendeine Art und Weise.
Also aber unfreiwillig war dann ein Foto bei Explosiv
von irgendeinem Typen
am Start.
Ein Promi,
war es ein Promi?
Nein, einfach so ein Typ, der hatte einen Beitrag und der hatte so einen riesenlangen Schlong und um den zu zeigen und die Frauen zu beeindrucken, hat er eine weiße Radlerhose.
Das höre ich zum ersten Mal.
Ja, und das hatte ich so nicht vergessen und dann habe ich das Jens gesagt und Jens meinte auch so, ja, ich habe auch so irgendwie schon sowas gedacht, aber man kann ja nicht irgendwie in einer Unterhose draußen rumrennen. Und ich dachte, nee, ja, aber in einer Radlerhose. Ja. Und so war er geboren und dann 2003 bin ich damit dann durch Recklinghausen das erste Mal gestiefelt.
Und das war ein Riesen, man muss es sagen, von der Ausbeute her ein Riesenflop. Weil die Leute entgegen dem Eindruck, was man jetzt hat, wenn man diese Sendung sieht und die einzelnen Clips, die drin sind, überhaupt nicht reagiert haben. Für uns ist ja mal wichtig, dass die gucken und dann
klar,
irgendwie
die Reaktion eine Gesichtskrim- halt.
Genau. Und gar nichts. Gar nichts. Und wir brauchten jeden Tag so 6, 7, 8 gute von diesen kleinen Clips. Mhm. Weil sonst waren wir irgendwie im Minus von der Laufzeit, ne? Obwohl wir endlos viel Drehtage hatten dafür. Ja. Monate. Und dann kam er nach Hause und hat, glaube ich, 3 oder 4 gute am ersten Tag.
Krass.
Alle anderen krass. Immer nur weg. Die drin waren, waren auch gut, aber die meisten gucken weg. Da ist in der ersten Staffel der Pimmelmann relativ wenig. Und dann das Schlimme, alle Leute sind drauf angesprungen und dann mussten wir es für die nächste Staffel wieder machen. Und dann so, oh nein, weißt du? Wie soll man das machen?
Ja, es war mit den Niederländerinnen ging das gut, weil die haben da einfach drüber gelacht.
Ja, dann nach Amsterdam gefahren und
auch
nach
guter Trick.
Prag.
In diesem Ferienort sind wir gefahren. Ist auch wurscht.
Prag waren wir auch mal.
Prag, genau. Maastricht, ja, ja.
Denn dann sind die Leute ein bisschen lockerer, ne? Dann sind das alles so
ja, abgefahren.
Touris. Auch, ja. Und dann ging's.
Ja, aber immer viele Drehtage und viele Ideen und dann am Morgen vom Drehtag immer im Wohnmobil gesessen und überlegt, was machen wir? Funktioniert das? Oder einfach auch ganz viel gescheitert, ne? Ganz viel gescheitert, weil keine Reaktion da war, weil sich der Gag nicht erzählt hat. Dann einfach Nerven bewahren, nochmal überlegen, nochmal drüber nachdenken. Manche Figuren, es ist wie bei einem Song auch, ne? Die Grundidee ist so stark, da geht das alles wie von allein. Aber im nächsten Moment muss man auch wieder einen Song schreiben oder möchte viel mehr. Und man hat einfach nicht diese Idee von dem Format. Und dann ist das aber auch immer, man muss immer völlig unterschiedlich bewerten. Also eine Idee auf dem Blatt Papier. Ah, super. Hört sich super an. Eine Idee zu drehen. Meist scheiße, unangenehm. manchmal fühlt es sich auch gut an. Ne? Fühlt sich gut an, denkt man, das wird geil. Und dann aber wieder, ne? Wenn du im Schnitt sitzt und es auf dem Bildschirm sitzt, musst du es nochmal bewerten. Und eine Idee, die sich beim Drehen gut angefühlt hat, kann scheiße sein hinterher. Ja, und wenn der Dreh die letzte Quälerei war, kann es trotzdem hinterher eine geile Idee sein. Man denkt, was hast du dich so abgequält? Ist doch geil, hättest mal mehr gemacht. Und das ändert sich auch nie. Also klar, man hat so sein Einschätzungsvermögen, das ist geschult. Ja? Man kriegt immer mehr ein Gefühl dafür. Ja? Aber du kannst immer wieder auf die Nase fliegen. Und wirklich, erst wenn du es auf dem Bildschirm siehst, kannst du es bewerten und kannst sagen, ey, das ist doch recht stark. Und dann musst du wahrscheinlich noch mal eine Nacht drüber schlafen.
German wundert sich. Manche Sachen
Ja, das war eine,
einfach nicht gefluckt.
Das war ganz schön, das war eine Dortmunder Produktionsfirma. Mittlerweile produzieren sie die Heute-Show seit vielen, vielen Jahren in Köln. Und damals waren die in Dortmund und das Büro war direkt neben der Fachhochschule von Thilo.
Ach. Ja. Geil. Und da habe ich Kamera studiert. Und dann war es irgendwie naheliegend, ja. dass...
Ja, es gab auch damals einen Lefty, der lebt leider nicht mehr. Ja.
Schon ein paar tot tatsächlich, ja. Unsere Kostümfrau, der Lefty.
Der wurde von Produzent und Producer gefragt, du such doch mal irgendwie jemanden, der das deutsche Trigger Happy TV machen könnte. Und Lefty hatte auch immer gern Celluloid geguckt und kannte aber auch unsere Filme eben aus diesem Dortmunder Umfeld.
Ja.
Und so bin ich da irgendwie auf der Liste gelandet und habe dann irgendwann vorgesprochen. Und dann ging das recht schnell, ja, habe ich auch, ja, ein bisschen, also ich hatte tatsächlich, bei Viva hatte ich den Anruf von dem Produzenten, der, ja, also Georg Hirschberg, der Produzent der Heute-Show, hat damals dann bei mir auf dem Festnetz bei Viva angerufen und ich dachte mir, das kann nicht seriös sein, da ruft mich hier einer, das kann ja nur ein Scheiß sein. Ja, okay, man muss auch sagen, Georg hat auch Strip mit Jürgen Drews, hatte er damals auch.
Ja, das war nämlich sein Aushängeschild, Strip mit Jürgen Drews.
Nein.
Strip!
Nee, er hatte mehr. Nein,
wieder
hatte
schon, alles im Griff.
Ja, nee, er hatte auch.
Stimmt, das gab's auch mal. Gott, ja, doch.
Ja, das war so eine Show, wo sich Leute auszogen und Jürgen Drews hat das moderiert. Und das hat Georg produziert gehabt.
Ach was.
Das kann man googeln, deswegen dürfen wir das hier einmal so ruhig sagen. Es ist viele Jahre her und es ist verjährt. Das ist ja, es ist nicht so viel harmloser als Mord. Mord verjährt ja nicht. Aber es ist schon etwas harmloser und deswegen ist es verjährt, Georg.
Ne? Ja. Das war ja auch so ein bisschen der Nachfolger von diesem, wie hieß das, mit Hugo Egon Balder als Moderator.
Ja,
ein bisschen. Es war ein bisschen Tutti Frutti
mäßig. Tutti Frutti, genau. Das war so ein bisschen ähnlich. Ja.
Sollen wir nochmal ein Der, die das erste Mal
machen? Oh, ist es Zeit für
die Kategorie? Okay.
Der, die das erste. Dann feuere ich aber nochmal.
Du musst den Sampler einspielen.
Ja. Der, die das erste.
Jetzt bin ich gespannt.
Okay, wer möchte einen aussuchen von euch? Lass mich mal gucken.
Ja.
Daddy, das erste Computerspiel, was man gespielt oder besessen hat, finde ich ganz interessant.
Mhm. Ja, ich hatte nie einen Computer früher, hatte irgendwie sowieso nie viel Technik, aber ich habe bei vielen Freunden auf dem Commodore 64 diese ganzen Klassiker gespielt.
Ich auch.
Das erste Spiel, glaube ich, könnte gewesen sein, also es gibt mehrere, die es gewesen sein könnten. Wahrscheinlich ist es Freitag der 13. tatsächlich.
Natürlich ein Horrorspiel.
Ja, das war aber so, weil das im Gespräch war. Es gab auch, es könnte auch River Raid gewesen sein.
River Raid, das war mein erstes.
Raid over Moskau oder Frogger.
Frogger.
Oder Frosch. Ja.
Auf Atari. So,
die Dinger habe ich.
Der Frogger war Atari.
Jetzt muss ich sagen, es sind auch die letzten Spiele, die ich gespielt habe.
Break over Moskau, das war
indiziert. Raid over Moskau.
Raid over
Moskau. Klar war das indiziert, Mann.
Ey. Beach.
River Raid war auch indiziert. War ja tierisch kriegsverherrlichend, weil 3 Pixel über 2 Pixel geflogen sind und ein halber Pixel hat die 2 Pixel atomisiert.
Ja. Ja. Aus heutiger Sicht auch Doom zum Beispiel, ne? Das war ja so pixelig und damals war das so böse und gefährlich und die Eltern dachten, man fängt an zu morden, wenn man das spielt. Und heute ist es ja, eher so lustig.
Ja, und bei euch? Also ich kenne mich nicht so aus.
Also dieses bei Kumpels C64 spielen kennen wir auch. Mhm. Da waren das dann aber eher so, weiß ich, Donkey Kong, Giant Sisters, sowas.
Ja.
Pac-Man natürlich auch.
Ja.
Sex Games.
Sex Games, ja, aber das war langweilig, weil man da den Joystick eigentlich immer nur von links nach rechts bewegen musste. Ne?
Das war so ganz peinlich. Das waren auch so Comicfiguren, so rammelnde Comicfiguren,
die man dann so. Oder einfach nur so Bilder, die sich entpixelt haben.
Ja.
Ja.
Ah ja! Und das war dann eine nackte Frau, ne?
Ja. Stimmt. Aber auch so pixelig, dass es dann auch doch nicht schön war. Wir haben ja dann irgendwann doch auch den. Also es gab ja dann Anfang der 90er die große Gameboy-Evolution. Vorher hatten wir noch den NES. Das ist ja
früher sogar, oder?
Den NES, die 16-Bit-Konsole. Da haben wir natürlich
Amiga.
Unser erster Spielecomputer war Nintendo NES, wo man die Kassetten noch so reingeschoben und runtergedrückt hat mit der Klappe.
Da war Zelda geil.
Zelda war super.
Ganz klassisch Mario, Super Mario.
Klar.
Ja.
Ja, auch ganz cool.
Super Mario Kart oder Super Mario?
Nee, Mario Kart war erst auf dem Super Nintendo.
Mario Kart spielen wir heute noch.
Ja.
Aber das erste.
Ja, na klar. Stimmt. Ja. Okay. Ja.
Und ich habe ewig Stunden Tetris gedaddelt halt einfach auch auf dem Gameboy.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich tatsächlich noch einen davor schaufeln kann. Und da war ich ganz klein und da hatten Freunde von uns dieses klassische Tennis, ne? Nur so ach, zwei Scheiben rechts
und links. Ja, das ist ja das Urspiel.
Genau. Ja. Und was die auch hatten, war Imperium schlägt zurück. Aber hört sich alles cooler an, ja, als es war. Ja. Dieses erste Imperium schlägt zurück war wirklich auch.
Da waren dann zwei Striche auf der Seite.
Diese Gea waren dann 5 Pixel vielleicht, statt bei allen anderen Spielen nur 3. Das war aber dieses Tennis auf jeden Fall. Ping.
Ja, Pong. Pong heißt es ja auch, glaube ich, einfach, ne?
Pong, ne? Ja. Das war, glaube ich, dann wirklich mein allererstes.
Aber auch mit so einem Gerät, das man an Fernseher anschließen konnte.
Ja.
Ja, super.
Genau. Genau, Telespiel oder Telespiel ja. Ist das wahrscheinlich.
Oh, kennt ne? ihr das noch früher? Telespiel ja. auf N3, wo man angerufen hat und mit dem Telefon
links,
dann.
Rechts!
Ich habe das geliebt, dazu zu gucken.
Ja, das gab's auch. Und es gab, jetzt muss hier der Opa wieder vom Krieg erzählen, Telespiele mit Thomas Gottschalk.
Ja.
Die Sendung, wo die Kandidaten diese Telespiele machten und der Gewinner oder die Gewinnerin durften sich dann einen Videoclip aussuchen, ja, der dann gesendet wurde. Ja. Ich glaube, ich habe es hier auch im Podcast schon 3-mal erzählt. Ja. In einer Sendung wurde dann halt Flash Gordon von Queen vorgestellt und ich bin ohnmächtig geworden,
ja,
weil ich sah nur diese Ausschnitte aus dem Film und diese lärmige Musik mit dem Blitz und Flash. Ah, das hat mich direkt umgebügelt und ich habe nur gebetet, dass jetzt irgendwer gewinnt und sich das aussucht.
Ja.
Bitte. Und es kam am Ende der Sendung als Höhepunkt. In derselben Sendung habe ich Simon muss Batterie.
Vielleicht ist gleich die Batterie kurz alle.
Dann ja.
Melden wir
ja. uns. Ja. Und Genesis Mama habe ich auch in dieser Sendung entdeckt. Das erste Mal gehört. Und das dritte ist, es gibt noch einen Hit, den ich da. Visage, Fade to Grey.
Oh.
Alles dank Telespiele.
Stark.
Passt gar nicht zum Thema, ne? Simon, willst du jetzt mal gerade die Batterien wechseln, oder was?
Also das Wort Telespiele alleine ist aber auch super. So toll.
Ja, ja, so, ne?
Sascha, hattest du schon dein erstes Computerspiel gesagt?
Ich glaube, ich habe mal bei einem Kumpel Duke Nukem Atomic gespielt. Das fand ich aber furchtbar.
Oh. Grässlich.
Furchtbar?
Ja, mit so Nazis und Hakenkreuzen, Totschießen und so. Das wollte ich dann auch nicht.
Castle Wolfenstein gab es da auch noch.
Ah, ja, bestimmt sowas gab's auch, genau. Nee, aber wo ich dann wirklich richtig gefangen war, war unsere NES-Konsole dann tatsächlich. Irgendwie ein Kumpel hatte auch so einen Computer mit so mit einer Kassette drin. Da konnte man dann irgendwie Fußball spielen und der hat immer auf dieser Kassette hin und her gespult und das hat ewig gedauert. Das war mir dann auch zu blöd.
Die Ladezeiten.
Ja, genau.
Ja.
Und Tony Hawk 2, habt ihr das auch alle gespielt?
Ja, 1 und 2 vor allem auch.
Ja, also PlayStation dann, ne?
Ja.
PlayStation 1. Das habe ich nie gespielt.
Ich fand die Musik, also da kam, Simon, da kam das Demo raus, ja ein halbes Jahr oder ein Jahr bevor das Spiel rauskam überhaupt in irgendeiner Computerzeitung. Wir haben dieses Demo schon jeden Tag 8 Stunden gespielt. Das war nur in der ersten Halle halt, ne? Ohne, dass man noch irgendwie was sammeln konnte oder so. Man konnte gerade mal so Rail-Rides machen und so, aber das haben wir schon bis zum geht nicht mehr gedaddelt. Und ja, dann kam das Spiel endlich und wir waren nicht mehr aus der Bude zu kriegen.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe dann meinem Freund mal zugeguckt, wie er gespielt hat. Tomb Raider habe ich zugeguckt. Auch mal dann selber versucht. Lara Croft sofort tot gewesen, habe ich es rein.
Mega schwer, die ersten Teile. Ja,
also weiß ich auch nicht. Ja, spiel doch auch mal mit. Ah, ich kann das nicht. Ja, mach hier einfach den Knopf. So, Lara Croft rennt da durch so eine Pyramide tot. Immer so, die ist in so einen Schacht gefallen und wurde aufgespießt.
Ja.
Und das tat mir so leid.
Ja.
Da dachte ich, das kann ich nicht verantworten, die arme Frau. Ja, seid ihr immer noch aktive Gamer und so? Kauft ihr Zeitungen, wo Games drin sind?
Nein.
Diese Bluthorror?
Noch nie. Ich habe eine PlayStation, aber ich habe, glaube ich, mehr noch original verpackte Spiele als ausgepackte Spiele. Ich spiele eigentlich nur ein Spiel, Far Cry. Wenn da ein neuer Teil rauskommt, dann bin ich 2 Wochen nicht ansprechbar und sonst ist das auch ein tierischer Zeitfresser einfach. Ne?
Wie hat dir denn da die Verfilmung gefallen von Uwe Boll mit Til Schweiger?
Ich hab mich noch nie getraut, den zu schauen.
Ja.
Der ist bestimmt richtig gut.
Obwohl wir auch große Trash-TV-Fans sind. Du hast ja auch gerade mit dem Lutz van der Horst die Reihe auf Tele 5, nicht
wahr? Ja, genau.
Das läuft ja jetzt gerade aktuell. Heute Abend kommt wieder ein ganz großartiger Film.
Ja, jetzt
muss ich mal gerade hören. Thilo, ich höre dich hier
gar nicht. Mach Toncheck, das passt zum Thema Schreck. Dann kann ich es auch mal halten zwischendurch. Und dann machen wir das hier aber mal ab, weil das die ganze Zeit ballert. Diese Griffgeräusche sind wahnsinnig gut.
Ja.
Ich merke schon, ihr kennt das alles.
Wisst ihr, ne? Das erklärt auch vielleicht, warum wir es nie auf die Kette bekommen haben, einen Kinofilm zu drehen oder irgendwie sowas. Weil wir einfach.
Das ist die Erklärung. Das ist die Erklärung, wirklich.
Es ist einfach so, manche Sachen können wir nicht. Und Technik gehört so ein bisschen dazu. Und Technik gehört so ein bisschen dazu. Und das Produzententum auch. Das fehlt.
Wir hatten ja mal. Ja, wir wollen beim Thema bleiben, ne? Sonst, ja. Wir hatten ja mal das legendäre Treffen auf so einer Geburtstagsfeier mit Christian Becker von Wild Bunch, ne?
Red Pack.
Red Pack. Der große Produzent aus München, der jede Menge Kinohits schon hatte. Und dann, so groß Jans, jetzt sag doch mal, was denn euer Projekt, was ihr immer machen wolltet? Ja. ja. Oh, und dann habe ich diesen Film mit dem Baggerfahrer vorgeschlagen, ne? Wo er dann meinte, ah, das ist zu teuer. Ah, das ist 20 Jahre her, vielleicht wäre es jetzt nicht mehr zu teuer. Ich habe dann ein Hörspiel daraus gemacht, Baggergeddon. Kann man sich also meine Idee plastisch anhören, als Hörspiel für 1Live.
Ein Kohlebaggerfahrer, der durchdreht und einen
Braunkohlebaggerfahrer. Also mit so einem riesen Braunkohlebagger läuft der Amok.
Spielt das dann auch in der ehemaligen DDR noch?
Nee, das fängt an im Ruhrpott. Und geht dann weiter bis nach Berlin. Ah, mit wirklich viel Zerstörung, ja.
Also spannend. Kann man da, wo die Filmförderung am stärksten ist.
Das könnt ihr einfach hören bei Spotify.
Baggergeddon. Ach, super. Baggergeddon. Ja.
So, was ich noch erzählen wollte, war unsere erste Band als Kinder, die hieß Knaker. Und zwar habe ich die mit meinem Bruder Robin, nicht Simon. Ja. Warst du auch dabei? Ich glaube nicht.
Weiß ich auch nicht mehr, ja.
Knaker, wir haben so einen roten kleinen Koffer, Kinderkoffer gehabt und da wollten wir die Band eigentlich Knacker nennen, von Alter Knacker. Und dann haben wir mit einem dicken Wachsmalstift halt Knacker da drauf geschrieben und dann fiel uns auf, dass das C fehlte. Ja. Und, ne? Und das war das dieser Koffer war das Schlagzeug.
Yeah.
Ne? Robin und ich haben dann immer drauf rumgeballert und das Problem ist nur, wenn man einen Song gesungen hatte, dann hatte man den ja auch gleichzeitig vergessen, weil der wurde ja nicht recorded. Ja. Wir waren ja nur 6 oder 7, es wurde in die Luft hinaus, in den Garten gesungen und danach war der Hit dann einfach weg. Knaker, das ist eine legendäre Band, die nur Legendenstatus hier innerhalb dieses Hauses genießt. Genau. Habt ihr da auch solche Sachen dann schon gemacht, als Kinder sozusagen Band gespielt?
Auf jeden Fall. Ja. Also auf Pappkartons mit Kochlöffeln, ganz klassisch. Das Stück hieß dann für uns Amma Sama Bleier.
Immerhin.
Originell. Also wir haben damals auch schon gecovert. Nein, aber und unsere erste richtige Band, mit der wir auch unseren ersten Auftritt im besagten Jugendzentrum von vorhin hatten, die hieß Ganz Klar.
Ganz Klar, ja.
Ja, das war auch schon so richtig Deutsch-Punk.
Ja. Das ist aber ein geiler Name.
Eigentlich ganz gut, ne?
Ja.
Ganz süß. Also da habe ich Schlagzeug gespielt und Johannes Gitarre.
Und Gesang.
Gesang. Wir waren zu zweit und Sascha... Ganz klein. Immer im Publikum mit den großen Pogo getanzt oder auf den Schultern von irgendeinem kleinen Teenager-Punker.
Ach geil. Ja, Knaker hatten den Hit Tannenmann. Ich pflanze nur Tannen ein. Ich pflanze den ganzen Tag Tannen ein. Ich glaube sogar Robin war der Sänger.
Ach, tierisch.
Ich bin der Tannenmann, ich pflanze Tannen ein. Und ja, das konnten wir uns irgendwie merken. Aber wie die Hook und die Bridge und so war, das weiß ich nicht mehr.
Ja, das schien ja dann so euer Style zu sein. Sachen immer raushauen, aber nicht aufzeichnen.
Ja, stimmt. Ja. Das ist eine lange Aneinanderreihung gescheiterter Projekte und Unternehmungen. Aber
ja, Technik. Aber immerhin
auch Faulheit. Aber auch viel Faulheit, muss man sagen. Ja. Also einmal dann... habe ich das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Simon für Operation Dance Sensation. Und dann habe ich das ist ja mein Diplomfilm gewesen. Und dann habe ich das meiner Drehbuch-Professorin vorgestellt. Und die war verhältnismäßig, also die war für eine Professorin jung und begeistert für so schräge Sachen. Und die meinte, ja, also ganz ehrlich, es ging darum halt jetzt eine Beantragung bei der Filmförderung NRW irgendwie zu bewirken. Und dann meinte sie nur, ey, mir gefällt das gut, das Drehbuch, wirklich toll. Jetzt nur eine Sache, ne, reiß nicht ein. Ne, reiß einfach nicht ein. Also, weil... Was? Also, eine ganze... Nein. Ja, aber du fandest es gut. Ja, gut, aber nein, das kannst du komplett vergessen. Mach's einfach nicht. Ich würde es noch nicht mal probieren. Lass es einfach sein. Und Das war dann einfach nicht motivierend genug, ne? Und ja, dann habe ich, ja, als der Film fertig war, habe ich tatsächlich nochmal eine Beantragung auf 35 mm Blow-up, weil das war ja nur DV. Ja. Und wir haben den Film hier in vielen, wir sind auf Tour gegangen, so praktisch mit dem Film, und haben den so in Jugendzentren und Kinos gezeigt und Uni-Kinos und so, und hatten dann so unsere 4000 Besucher zusammen mit nur einer Vorstellung am Abend, wo wir dann zu Gast waren.
Super.
Und genau, und dann habe ich nochmal gefragt, so, ja, wir haben 4000 Zuschauer gehabt mit einer DV-Kassette, wie sieht's aus mit einem Blow-up auf 35? Und da hat der Wiedemann vom NRW-Filmbüro mich tatsächlich persönlich angerufen und hat gesagt, so, pass mal auf, 35 mit der Blow-up, das machen wir nicht. Das machen wir nicht mehr. Das lohnt nicht, ist teuer, ist Quatsch. Ja. Wir werden jetzt die Festivals nach und nach mit Beamer ausstatten und dann läuft das über Beamer. Ja, aber das war für uns nicht mehr so. Das war einfach, ja, die ganz große Beamer-Zeit war da noch Science-Fiction tatsächlich so, ne? Also nicht wirklich, man hatte in der Schule einen Beamer, ne? Wir hatten einen billigen zu Hause, aber um ein riesen Kino dann mit einer vernünftigen Optik da zu bescheinen, war es einfach noch nicht fett genug, ne?
Ja.
Und dann musste man immer eigentlich noch persönlich einen Beamer organisieren, wenn man den Film, das hatten wir ja vorher schon gemacht, die ganze Tour lang immer, irgendwie, wer hat einen Beamer und wie gut ist der? Das war immer das Thema. Und von was spielt man das ab? Von Mini-DV, von, ach, das ist Technik-Scheiß. Und wie ihr gesehen habt, hier, es klappt noch nicht mal mit Mikrofonen im Jahr 2022.
Ja, aber schade, weil es natürlich ein Meisterwerk ist. Also wir, ja, das war für uns war das eine Riesenentdeckung.
Ja, wir haben den tatsächlich auch irgendwie mitgekriegt. Also das heißt ja was, wenn man so irgendwo im östlichsten Zipfel von Niedersachsen. Du hattest den irgendwie auf DVD.
Ich hatte den wirklich damals noch Raubkopie, also aus dem Internet
illegal. Ja, wenigstens du hattest den, weißt du?
Ja, also hätte ich den irgendwo bestellen können. Vielleicht habe ich mich auch nicht wirklich informiert. Das war tatsächlich dann auch die erste Version, die wir hatten, war dann auch, glaube ich, von der Qualität her wesentlich schlechter als das Original.
Das hat uns aber trotzdem gereicht. Ich hatte den ja bei TV Total präsentiert.
Ja, stimmt.
Ah,
das kann sein, dass deswegen. Ich dadurch darauf aufmerksam geworden bin. Genau.
Das kann schon sein.
Und ich habe mir den auf DVD gekauft. Genau, da meintest du zu mir, als wir uns nämlich kennengelernt haben bei diesem merkwürdigen Musikexpress Style Award. Wann war das?
Denn? Wo ich leider nicht dabei war.
Genau, das war 2006 oder so.
In meiner Erinnerung haben wir uns immer auf der 1Live-Krone Aftershow Party kennengelernt.
Das kann auch sein.
Da kam ja gerade das iPhone 1 raus, kurz vorher.
Genau, und du meintest zu mir, auf Call, hol dir auf jeden Fall, das iPhone ist richtig geil. Und da meinst du, bestell doch bei Amazon, und habe ich mir den direkt bestellt.
Ne, ich habe sogar von dir eine SMS bekommen über Saschas Handy, iPhone ist pfzengeil. Das fand ich auch,
was?
Das fand ich irgendwie auch ganz niedlich.
War okay. Aber geiler wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, iPhone scheiße, setz dich nicht durch oder sowas. Das wäre eigentlich
ja, stimmt. Ja.
Okay, also man lernt Simon Gosion im Jahr 2006 lernt man kennen, und was er so erzählt, ist, iPhone ist geil.
Ja. Genau.
Okay. Ja, Leute. So ist das mit den Aftershow-Partys. Da redet man nichts anderes.
Und,
okay. Und genau, diese Musikexpress in München war das, ne? Das,
ja.
War aber eigentlich ein ganz netter Abend dann, ne?
Ja, nur wir fehlen uns irgendwie fehl am Platze, weil wir irgendwie den Style Award bekommen haben und wir haben das überhaupt nicht verstanden. Aber weil wir sonst nie Preise bekommen, haben wir den halt mitgenommen.
Ja. Ich habe den nochmal einmal moderiert, ein paar Jahre später, und da stellte sich heraus, dass auch ich ihn immer noch nicht verstanden hatte. Und ich war auch irgendwie falsch angezogen. Das war eine Riesenblamage. Das war einer meiner größten Fails. Und dann so aus Köln und dann in Berlin Mitte und dann irgendwie so ein Fashion-Ding moderieren. Es hagelte Kritik und dann war ich seitdem auch nicht mehr.
Apropos solche Veranstaltungen. Wir haben uns noch notiert, ihr wart zweimal beim Bundesvision Song Contest.
Ja.
Und habt den vierten Platz gemacht. Also ihr habt gut abgeschnitten. Würdet ihr sagen, dass das damals, das ist ja jetzt schon so anderthalb Jahrzehnte her, hat euch das dann so chartsmäßig auch noch vorne gebracht? Waren das noch die Zeiten?
Beim ersten Mal, glaube ich.
Aber beim ersten Mal auf jeden Fall.
Ja, ersten Mal,
das glaube ich auch.
Beim zweiten Mal war das Lied, glaube ich, nicht so stark, muss man ehrlich gesagt zugeben.
Ja, und der Bundesvision Song Contest war da auch schon zum 7., 8. Mal und hat da auch nicht mehr so die
Zuschauerzahlen
gehabt. Genau.
Stimmt, da sind wir wieder. Beim letzten.
War wieder der letzte.
Ja. Wir haben die Veranstaltung wieder kaputt gemacht.
Ja, wieder zu Grabe getragen.
Ja. Aber ich hätte dazu eine richtig gute Daddy-das-erste-Frage.
Ja. Es ist
Kategorie. Würde sehr gut passen gerade.
Ja. Daddy-das-erste!
Und zwar?
Ja. Der erste peinliche Auftritt in der Öffentlichkeit. Also nicht gewollt peinlich. Also das hätte ich dich auch noch mal gefragt, ob dir das irgendwann mal unangenehm war, Simon, bei Comedy Street.
Bestimmt.
Ob dir irgendwann, aber du hattest nie den Eindruck gemacht, als wäre es dir unangenehm. Es wirkte immer so wie Freude an der Sache.
Ja, also es war mir unangenehm, wenn es den Leuten unangenehm war. Beziehungsweise, nee, wenn ich die in unangenehme Situationen drängen musste, dann war es mir auch immer unangenehm. Aber wenn nur ich der Otto war, dann war mir das eigentlich wurscht. Ist bis heute so. Wenn nur ich mich blamiere, finde ich es eigentlich dann lustig.
Ja.
Ist mir wurscht, nicht? Aber wenn ich die Leute in was reinziehen muss, wo die sich unwohl fühlen, das ist dann immer sofort, also das überträgt sich dann immer sofort.
Okay. Ja, das ist auch unangenehm bestimmt dann, ja.
Peinlicher Auftritt in der Öffentlichkeit, also glaube ich schon, als Nils mich dann vor die Kamera gezogen hat als Praktikant, dass da was dabei war. Das wäre jetzt das, was mir als erstes in den Sinn käme. Aber vielleicht am Ende unserer Runde fällt mir noch wieder was anderes ein. Aber
also du warst auch nie so, also dich hat man nie besoffen erlebt. Du bist nicht so ein Typ, der sich einen reinschraubt und dann eskaliert.
Doch, ich kann mich erinnern an eine Bonusfolge Elton vs. Simon.
Ach, da, okay, ja, gut. Ja, da war es Absicht, ja. Wobei, es gab diese Sendung mit Hugo Egon Balder und der Klügere kippt nach.
Ah, auf Telefisch.
So. Und da war Simon am Ende. Die anderen, muss man sagen, auch Sträter, Heller von Sinn. Du, wer war dann noch? Ihr drei.
Noch jemand, vergessen.
Ja.
Ach, doch. Bettina, NDR-Talkerin.
Tietje?
Ah, ja.
Tietje. Oh, der hast du dich blamiert?
Also es war so, ich wollte natürlich nichts trinken, weil ich dachte, haha, alle sind besoffen und ich bin voll.
Das Konzept der Sendung, muss man sagen, ist ja, dass man immer besoffener wurde. Die saßen also standen am Stehtisch und haben sich dann immer schön eingeschenkt. Ich habe es im Fernsehen geguckt, 80 Minuten, ich fand es ein Meisterwerk.
Ja. Ich bin dahin und dachte nur, ich bin ja nicht blöd und trinke mich. Und da kam sofort Hugo um die Ecke. Dose-Johann! Nee, er sagt immer Dose-Johann. Dose-Johann!
Oh Mann.
Mal Bierchen. Und da wusste ich, okay, das funktioniert nicht, wie ich mir das gedacht habe. Und weil ich hatte mit Hugo mal 30 Drehtage oder so im Heide, im Rust, ja.
War das nicht in der Türkei?
Türkei auch und kannte ihn und nee, dem konnte ich mich nicht entziehen irgendwie. Also nee, konnte ich nicht. Und dann war ich blau. Dachte ich mir, ist ja auch egal. Ist ja die Sendung. Ja. Und dann habe ich erzählt.
Dann hat er die schlimmste Geschichte erzählt, die man erzählen kann.
Alter.
Ist ja hier im Internet, ne?
Fanden die alle nicht lustig?
Haben die nicht geschnallt, ne? Weiß ich. Da hat eine Freundin von uns hat in den WhatsApp-Chat, es war eine Frau, ja, hat ein Video gepostet, wie ein Typ, das Gesicht war nicht drauf von dem Typ, eine Schlange bumst.
Eine Schlange?
Ja. Ja. Das ist wirklich grenzwertig, sich anzuschauen.
Ja.
Das ist also die schlängelt dem sozusagen oben.
Ich bin nicht unbedingt scharf drauf.
Nee. Und das ist extrem verstörend. Und Simon erzählt die Story dann von diesem Video in jedem Detail, dass er das gesehen hat, erzählt er im Fernsehen. Tele5 war das, glaube ich, ne? Oder ja, genau. Ja, und dann erzählt er das in der Sendung blumig. Aber die anderen waren alle schon so ein bisschen zu besoffen. Es hat nicht so geschockt, wie es hätte schocken müssen, ne? Das war es, glaube ich, nicht, ne?
Ich weiß nicht. Ich dachte mir, das ist doch so ein Thema irgendwie. Jeder schickt sich da die WhatsApp-Videos rum. Und wer hat das asozialste WhatsApp-Video in der Woche gesehen? Das kann man doch mal hier. Das ist so mit besoffenem Kopf, bin ich da so drauf. Und mit besoffenem Kopf zeigt man sich dann ja so eine Videos irgendwie. Also ich meine, oder zu der Zeit jetzt ja irgendwie auch nicht mehr, aber war wohl wahrscheinlich ein Fehler, ja. War ein Fehler.
Nee, das war also auch gar kein Fehler, es war top.
Gut, schon im Nachhinein peinlich, würdest du sagen.
Weiß ich würde sagen nicht, nee. Ich wollte das nur als Anekdote, das passt gar nicht zum Thema eigentlich.
Also, die Managerin von Hugo hat mir gesagt, so ist die Sendung gedacht.
Okay.
Ja. So ist die Sendung gedacht
eigentlich. Dann ist doch gut, ja.
Gebucht,
ja,
abgeliefert.
Ist eigentlich richtig. Ja, dann bleibe ich bei diesen Praktikantenauftritten, wie ich dann völlig verschwitzt am Rand irgendwie stand und macht ihr mal weiter.
Ich kann das schnell, also peinlicher Auftritt in der Öffentlichkeit, diverse Weihnachtsflötenkonzerte, wo ich im Kindergarten und in der Grundschule vorne stand und ihr habt ja schon gemerkt, ich bin ja nicht so oft jetzt vor der Kamera. Das hat tatsächlich damit zu tun, Simon findet es egal, ist Rampensau. Ich finde es, fühle mich komisch und ich fand schon komisch dann, Oh je, du Fröhliche zu spielen und ich habe mich dann immer verspielt dabei und falsche Töne und Stille Nacht. Und das war... und diese Weihnachtsflötenkonzerte, das waren Gigs, die zum Glück damals auch nicht mitgefilmt wurden, ne, von irgendwelchen Handys, ne? Das war gut, ne? Also das ist direkt.
Aber ja, du kannst Gitarre spielen, oder?
Nee, ich kann gar nichts.
Nee?
Ich habe
so ein Bild von dir gesehen mit Gitarre, das sieht total professionell aus.
Also ich war Schlagzeuger bei Knaker halt, ne?
Ja.
Und Orgel. Ach so, mit Lutz, ne? Tippitoppi. Nee, ich kann
ja nicht
Gitarre spielen. Nee, in dem Song ist zum Glück auch keine Gitarre drin. Sonst würde man das mitkriegen, ne? Ja, Lutz wollte einen Song zum Thema Corona machen.
Der ist auch super geworden.
Genau, und dann hat er gesagt, du machst den Videoclip. Und dann haben wir überlegt, was man dreht. Und egal, was wir geplant hatten, war immer so, das Bild ist einfach zu leer. Und dann meinte er, nee, dann musst du da wie bei Pet Shop Boys oder wie bei Yellow, ne? Da brauche ich dann einen zweiten neben mir, dann musst du irgendwas machen. Dann sag ich, ja, wenn, dann spiele ich halt Gitarre, irgendwie so posermäßig, so eigentlich wie Bohlen, ne? Und ja. Und genau, ja, dann haben wir den Video, dann habe ich Regie, ja, das war ein bisschen schwierig, bei dem ersten Clip Regie und mitgespielt und bei dem zweiten hat ein Freund Regie gemacht und ich tue dann so, als ob ich habe mir das abgeguckt, so bei diesen New York Hardcore Bands, wie die immer spielen, ne? Vinny Stigma war da mein Vorbild oder Lemmy, so einfach so, weißt du, diese Posen habe ich imitiert, ja, aber sonst, wir haben auch Hardcore Bands selber gehabt, da habe ich mal gesungen habe ich tatsächlich mal. Aber das ist egal.
Das ist super.
Wie man so macht, ne? Jeder in der lokalen Ecke hier in Gütersloh hatte damals seine Band. Und wir auch, Simon auch. Simons Band hieß No Hope, meine hieß Hell Mess. Also Hölle und Mess.
Super.
Und dann haben wir ein paar Konzerte gehabt, so in den Clubs. Die waren tatsächlich ausverkauft auch. Mit Stage Dive und alles super laut. Und viermal. Simon fünfmal gespielt, wie ich viermal. Und das wollte ich nämlich noch sagen, wo du sagtest, Sebastian, du bist immer heiser danach. Ich konnte danach original nicht mehr sprechen. Ich meine, du bist ja gewohnt. Du hast ja wahrscheinlich jetzt die Stimme so ein bisschen geölt und du weißt, wie man singt. Und es gibt ja, wir kennen ganz viele Schauspieler, die sagen, du hast eine Sprech- und eine Brüll- und eine Gesangsstimme und so. Und dann kannst du brüllen, ohne dass du heiser wirst. Da haben die ja so wahnsinnige Methoden und Tipps und die hatte ich nicht. Ich habe dann danach wirklich heiße Milch mit Honig gesoffen. Ja. Ohne Ende. Und konnte nicht mehr sprechen.
Krass. Ja, ja. Also, Stimme ist ja Muskel. Warm machen ist halt für mich, also um kurz mal abzuschweifen, das absolut Wichtigste. Ja, ja. Und was ich allerdings nie gelernt habe, wovon du gerade sprachst, ist dieses Brüllen, ohne dass man sich anstrengt. Das empfinde ich nicht als authentisch. Deswegen, deswegen finde ich, ja, das macht es ein bisschen aus, wenn wir die lauteren, wir haben ja auch ruhigere Stücke und so, aber wenn wir die schnelleren, lauteren spielen, finde ich es auch wichtig, dass man was gibt von sich und auch was im Club lässt.
Ja, na klar. Ja. Oder auch ein Stück vom Stimmband ist.
Oder ein Stück vom Zahn. Oder
ja.
Das ist irgendwie finde ich das auch wichtig, ja, dass man sich auch ein bisschen zerstört. Also, aber in einem Rahmen natürlich auch.
Aber wie machst du das dann auf einer Tour, wenn ihr dann, ich meine, ihr habt gesagt, ihr spielt immer nur am Wochenende, aber es gibt doch auch auf Tour, dass ihr richtig dann aufeinanderfolgend vielleicht mal vier Konzerte habt oder legt
machen
ihr
nicht
euch das?
Machen wir nicht mehr. Machen wir nicht. Aus dem Grund halt nicht mehr. Wir haben in unserer Bandgeschichte wirklich viele Touren schon abgesagt.
Ja. Oder abgebrochen.
Oder abgebrochen, ja. Legendär mal, da haben wir die erste Support-Tour für die Toten Hosen gespielt. Das war für uns damals noch eine ganz große Sache. Und haben, glaube ich, ein oder zwei Konzerte gespielt und dann ging es einfach nicht mehr und mussten das dann absagen. Und aus solchen Geschichten lernt
wir haben
man
das,
dann auch.
Wir haben das einfach wirklich live abgebrochen.
Nach dem ersten Lied, ja.
Sebastian hat das erste Lied noch versucht und hat legendär die Gitarre hingeschmissen und ist von der Bühne gegangen.
Melodramatisch. Und dann dachte ich im Nachhinein so, oh Mann, das muss ja wenigstens geil ausgesehen haben, aber das Licht war aus, als ich die Gitarre geschmissen habe.
Hat keiner gesehen. und der Backliner war sauer, weil die Gitarre da ein bisschen kaputt war.
Ja, das kannst du nicht machen.
Ja. Nimm mal die schöne Gitarre.
Also nichts mit Nirvana und so.
Nee.
Ja, ich, ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht so ganz oder ich kann mir denken, wie es andere zum Teil machen, aber aus meiner eigenen Erfahrung heraus, und die ist ja sehr minimal nur, aber dieser körperliche Aufwand, den man da betreibt für die Stunde anderthalb, das ist,
also, ist doll.
Ist so erschossen danach.
Ja, Training und gut aufwärmen.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja, das ist dann gar nicht so schlimm, also
Aber es ist Aufwand.
Es ist auf jeden Fall Aufwand. Es gibt auch bei uns im Set, wenn wir Konzerte spielen, eine Stelle, da tauschen Sascha und ich Positionen. Dann gehe ich ans Schlagzeug und spiele ein Lied und Sascha singt ein Lied. Und das ist einfach, weil wir es nicht trainiert sind.
Fix und fertig.
Das macht uns richtig fertig.
Ja. Also.
Weil das dann auf einmal diese Beanspruchung ist, die man eigentlich nicht,
genau,
eine andere, die der Körper nicht kennt. Ja. Und da ist es dann auch total anstrengend.
Das ist echt immer abgefahren. Immer wieder.
Ja. Bei mir voll vorstellen.
Ja, ansonsten sind wir aber einfach wirklich sehr diszipliniert, also weit 2 Stunden vor jedem Konzert fängt Sebastian an, sich einzusingen. Das ist auch schon so eingegroovt.
Ja.
Und dann ziehen wir uns irgendwann um. Ich fange 1 Stunde vom Konzert an, mich warm zu spielen, jedes Mal auch mit der Gitarre. Das ist so drin mittlerweile bei uns, weil wir gemerkt haben, dass es einfach viel, viel besser klappt dann.
Ah ja. Soll ich eben kurz meinen peinlichsten Moment erzählen?
Den haben ja bisher nur wir beide. Ihr seid ja noch dran. Ja. Mit den 3 peinlichsten Momente müssen jetzt noch kommen.
Ja, ich hätte ja ich könnte damit ja in die nächsten 6 Wochen füllen.
Also bei mir war es auf jeden Fall, da hatte man noch nicht so richtig den Umgang damit gefunden, diese Aftershow-Partys. 1Live Krone Aftershow Party 2005, unser erstes Mal auf so einer Veranstaltung. Es gibt Getränke umsonst, das... es ist alles sehr glamourös und aufregend. Dann kam irgendwie nach der Veranstaltung Campino zu mir und hat mir so auf die Schulter geklopft und meinte so, Mensch, ihr seid ja der Wahnsinn, das ist ja total geil. Und dann kam der Manager von den Toten Hosen, hat mir seine Crew-Jacke geschenkt und meinte, komm, wir trinken Schnaps. Und ich fühlte mich wie ein ganz Großer und habe einfach nur reingekippt. Und habe aber dann auch nicht mehr realisiert, dass die ja immer... bei dieser Aftershow-Party immer noch live das ausstrahlen und das verfolgen. Da ist ja immer noch, da laufen ja Kameras noch.
Da laufen immer so Kamerateams rum immer
und,
noch.
Und dann wollte ich wirklich als letzte Amtshandlung irgendwie, weil meine Brüder sagten schon, komm, geh pinkeln und dann aber ab ins Hotel. Und dann sah ich nur ein Licht und folgte diesem Licht. Und da waren dann gerade The Boss Hoss, die live von der Aftershow-Party berichteten. Und ich bin da reingestolpert und habe irgendwie die Perfektion gesungen.
Matzen.
So schielend schon, so dass man so dachte, oh. Und dann wollten die mich noch so von Bosshoffs, die waren so sehr kollegial, die meinten, das ist auch so Matzen, ja auch eine coole Band. Und ja, die Schnauze. Und dann wurde irgendwie die Moderatorin gezeigt, ich habe mir das im Nachhinein nochmal angeguckt.
Da wurde weggeschminkt.
Weggeschminkt. Und sie guckte nur so ganz entrüstet und sagt so, das ist ja unmöglich.
Ja.
Und dann wurde es richtig schlimm, dann rief unsere Mutter an.
Ja, also ich fand es ziemlich Rockstar-mäßig, nur das Blöde war, dass unsere Mutter es gesehen
hatte. Sie hatte das verfolgt
live.
Und sagte so, ab ins Bett mit dem Typen und so. Also, und da habe ich halt gelernt, für mich so, saufen mit den Kumpels und bei Veranstaltungen einfach nicht.
Ja, seitdem haben wir auch, haben wir die Regel, langsam trinken, freundlich bleiben.
Genau.
Oder so.
Genau.
Auf solchen Veranstaltungen zumindest.
Jetzt genau Öffentlichkeit, ich habe direkt an Fernsehen gedacht, aber ich habe auch auf meiner ersten öffentlichen Aftershow-Party vom Red Nose Day, wo ich als Comedian auch schon war, weil Comedy Street lief, gesoffen, Frau kennengelernt, Zunge in den Hals.
Oh,
Elton und Olli Lachflash.
Das darfst du heute nicht mehr machen.
Das darf man nicht machen. Dachte ich so, was machst du hier? Hatte ich mich,
hoppala.
Man hatte sich vertan.
Ja. Hoppala.
Ja, ja. Ich hatte mich einfach vertan. Ja. Man knutscht nicht so, aber ich meine, irgendwie damals dachte man natürlich, ich bin besoffen, ich kriege eine ab, geil.
Ja, große weite Welt, so hat man sich das vielleicht mal irgendwann gedacht.
Ja.
Ich finde dieses ganze Showbusiness, blub, was so gesagt wurde, das ist so wie so eine Riesenverpackung einfach nur, ne? Und wenn man dann drin ist, merkt man, dann ist die Verpackung weg. Und dann ist der da und die da und dann ist es doch wieder wie immer.
Ja, das ist auch, ne? Oder? Es sieht immer, die Festivalbühne sieht von draußen immer viel beeindruckender aus,
viel
als
größer,
wenn man selber draufsteht.
Ja, total.
Ich kenne es ja nicht, ich habe ja nicht die Größen gerade, die ihr hier habt, ganz im Gegenteil, aber ich habe es mal erlebt, wo ich mit Jörg Butgereit auf dem Filmfestival war und wir da hatten dann einen Film gemacht, Captain Berlin vs. Hitler, und dann waren wir da auf dem Festival, waren wir wirklich, also natürlich so angesagte Typen, Butti sowieso, ne?
Mhm.
Aber mich kannte man auch über Captain Cosmotic, und dann haben wir mal Autogramme und irgendwas signiert, und dann hatten wir Hunger, und dann sind wir rausgegangen aus dem Kino, und du merktest, diese Pseudoprominenz, die ist auch so geografisch beschränkt manchmal, ja, ne? Weil in dem Moment, wo wir aus der Tür raus waren, war nichts mehr. Ja. Ne? Da war das, ja, da war Wochenende, dann gingen die Kids da lang, so, ne? Kein Mensch wusste, wer wir waren. Dann im McDonald's rein, war überfüllt, schön wie die Idioten angestellt, ne? Es war der ganze Zauber verflogen. Ja. Und das, ja, ist dann immer sehr lehrreich, ne? Dann denkt man, ja, ja, es ist alles immer so ein bisschen blasenmäßig.
Ja, ja, ja.
Aber
ja,
euch natürlich, wenn ich das in Wien sehe, da mit diesen, also das war schon imposant, ja, die Leute, wie die abgegangen sind, mein lieber Scholli.
Ja, ja, das ist aber schon so, dass wir einfach im Kollektiv oft erkannt werden und, ja, angesprochen werden, wenn ich durch Berlin laufe, aber da ist ja eh alles voller Prominenter oder Menschen, die ja, von sich aus schon Popstars sind, ohne dass sie jemals in der Öffentlichkeit standen. Ja, ja, ich werde genau, kaum erkannt. Richtig. Ich werde wirklich kaum, bin auch, glaube ich, nicht so gesichtsbekannt. Ich glaube, wir alle nicht.
Nee, also, nee. Und hier auf dem Dorf, ja, ist es halt so, wenn wir einkaufen gehen, dann die Leute erkennen einen zwar, aber man kennt, die kennen einen sowieso, weil es einfach immer, ja, dieselben, ja, klar, Leute sind.
Da kommt immer die Frage, na, ja, gar nicht auf Tour.
Ja, ja.
Doch.
Ja, 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 na, gar nicht auf Tour. Ach so. Und dann zu Corona immer, ne? Von oben runtergerutscht unter jeden anderen, ne? So, oh, die Künstler, ah.
Na, für euch ist aber auch scheiße im Moment, ne?
Ja. Wenn wir nicht ansprechen, ja, 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 du komm, lass die, oh, da ist der von Matzen, ich hab den nicht gesehen. Ja. Sonst muss ich das mit dem Corona ansprechen, ja, die sind ja alle arbeitslos.
Ja, ja, ja. Für euch ist ja auch ganz schlimm im Moment, ne? Das, ja, kommt dann auch ganz oft, ja, ja, jetzt gerade. Ja,
ja, ja, scheiße, ja, ne? Ja.
Peinliche Momente in der Öffentlichkeit, Teil 4 mit
bei mir war es
Sascha. Mit Johannes. Sascha. Johannes,
ja. Sascha hat
auch nichts gesagt.
Ich möchte da weit zurückgehen in die Musikschule. Da hatten wir so Musikschulvorspiel, also alles in einem relativ kleinen Rahmen. Und ich musste tierisch furzen. Ich hab die ganze Zeit Blähung gehabt und es war mir dann irgendwann echt unangenehm. Das hat auch so gewaltig gestunken.
Als kleiner Junge,
ja.
Was hattest du denn gegessen?
Das weiß ich nicht mehr, aber es war wirklich doll.
Vielleicht gab es vorher so einen Kindergeburtstag bei McDonald's oder so.
Also da war ich auch so 8 oder 9 oder so. Es war wirklich so die ganze Zeit. So, oh Gott.
Man hat es gerochen, aber nicht gehört.
Ja, ja, genau.
Weißt du, ob die Leute, die das angemerkt haben, dass du das warst?
Also wenn ihr es nicht gemerkt habt, dann offensichtlich nicht. Aber ich wusste es ganz genau. Und ich fand es richtig schlimm selber. Weil das waren ja so unsere ersten richtigen Auftritte, ja, eigentlich so vor Menschen. Und
aber du hast ja auch mal den Rhythmus von die Perfektion, also dum, 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 während du es gespielt hast, gefurzt, ne?
Ja. Wie viele Töne hat er denn geschafft oder wie viel
Rhythmen? Das geht aber auch schnell als Schlagzeug. Du bewegst dich ja mit dem ganzen Körper dann dazu.
Ja, aber es war schon auch mit Absicht. Also ich hab's ein bisschen drauf angelegt.
Der Backliner saß gerade hinter dir.
Ja, das schreit natürlich nach einem Coveralbum. Ja,
bei der Furzgeschichte muss ich an das Flötenkonzert denken damals, was wir in der Grundschule abgehalten haben vom Flötenkurs. Und das ist aber eine Panikgeschichte, die ist nicht mir passiert, sondern meinem Kumpel Tillmann, der neben mir stand. Der hatte, ja, so eine Korthose, so eine Latz-Korthose an. Und er fand es wahnsinnig lustig, sich nach dem Konzert so ganz übertrieben zu verbeugen. Das heißt, der ist so ganz tief runter, immer so, und hat so voll den Larry, so ganz albern. Und dann ist hinten, hat's geknallt, dann ist die Hose gerissen.
Ach, scheiße.
Und, ja, ja, und das war ihm peinlich, ne? Da hat er so einen riesen Riss in der Buchse gehabt und ging, ja, dann da so lang. Aber ich weiß, dass mir auch manchmal die Hose gerissen war. Ich weiß nur die Situation nicht mehr. Gerissene Hose war immer scheiße.
Hatte ich auch auf der Bühne mal, auf dem Novarock-Festival.
Ich dachte auch eigentlich, ja, du erzählst ja, das ja, als ja, deinen ja, peinlichsten Moment.
Ist wirklich richtig so am Arsch, so richtig weit auseinandergeklafft. Und dann hatte ich so eine Boxershorts mit so Papageien drauf.
Ganz bunt.
Ich dachte, das war eine Mickey Maus Unterhose.
Nee, Papageien.
Ah, okay. Ja, Papageien, ja, sind ja...
Also Miles Davis hat immer mit dem Rücken zum Publikum gespielt. Das hast du dir dann erspart, auf jeden Fall.
Ja, naja, ich habe genau, einfach nicht mehr umgedreht.
Stimmt,
einfach,
hat er, ja, ja.
Beziehungsweise, ich glaube, ich habe sogar einfach gesagt und dann war es okay.
Ja, du bist da würdevoll rausgegangen,
ja,
aus der Nummer.
Ja. Ja.
Johannes, du fehlst noch.
Ja, Johannes.
Bei mir ist es nicht ganz so lange her wie bei Sascha. Ich weiß nicht, ob es noch zu Hörsturzzeiten war oder so die Matzen-Anfangszeiten, als wir wilde Konzerte gespielt haben. Ich glaube, im Vorprogramm von Die Happy damals. Mhm. Das ist dann so, wenn man als Vorband spielt, dann gehen die Leute noch gar nicht so ab. Also man hat noch nicht so Pogo-Trauben und so, wie jetzt auf großen Festivals zum Beispiel. Und ich hatte mir aber in den Kopf gesetzt oder habe das ziemlich schnell entschieden, dass ich auch mal Stage-Diven will. Und habe das dann auch ziemlich schnell von Idee zu Umsetzung, habe ich das ziemlich schnell umgesetzt und bin aber auch einfach gesprungen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Normalerweise macht man auch so Zeichen und macht so auf sich aufmerksam, dass man jetzt gleich springen will. Und ich bin aber einfach, habe die Gitarre in die Ecke geschmissen und bin sofort gesprungen. Mich
das hat war natürlich auch beim zweiten Lied oder so direkt.
Ja, sofort. Ja. Die Leute haben noch überhaupt nicht realisiert, die dass wir überhaupt nicht, angefangen haben.
Die standen da, haben Bier getrunken.
Ja. Und geschweige denn, dass sie mich gesehen haben, wie ich auf einmal losrenne und in die Menge springe. Mich hat natürlich niemand aufgefangen. Und ich bin sofort auf den Boden geknallt. Die Leute haben mich dann auch, oh, da kommt ja einer. Ja. Was war das? Da haben mich dann auch nochmal so hoch und nochmal so ein bisschen durch die Menge getragen. Das war mir wahnsinnig unangenehm, weil sie mich dann halt auch nochmal so hochheben mussten. Also das war eigentlich das Entwürdigendste dabei. Ich habe mir auch die Hand ziemlich doll verletzt dabei. Die tat noch ein paar Wochen weh. Also das Spielen hat mich auch mal schmerzlich an die dumme Aktion erinnert.
Das wirkte auch so, ich war auch völlig perplex. Warum macht er das jetzt? Ja,
ich weiß
auch
nicht, wie gesagt, nicht, was mich geritten hat. Wir waren jung, wir waren wild, ich hatte da einfach Bock drauf. Ich dachte, also ich habe mir das anders vorgestellt.
War so, als ob der Rock'n'Roll-Teufel dir so ins Ohr geflüht. Komm, ja. Mach mal.
Ja, ja.
Ist geil.
Also Lutz, unser damaliger Backliner, fand das gut. Er meinte, mach mal ruhig nochmal. Also, nächstes Mal fangen sie dich vielleicht. Und der ist jetzt immer ein Backliner bei Rammstein.
So. Oh, das ist aber schon mal eine Ansage.
Da gibt es zu tun.
Ja, ja. Da kann er aber einiges backlinen, wa?
Ja.
Da ist viel zu tun.
Ja. Sag mal, bevor wir die 2 Stunden voll machen, vielleicht müssen wir so langsam zum Ende kommen.
Tatsächlich, wir sind schon lange schon.
Ja. Wir haben also jetzt ungefähr 1:45, ne?
Ja, ja. Das wird eventuell eine Doppelfolge sogar.
Ich wollte nicht die Stimmung, die gerade noch auf dem Siedepunkt war, wollte ich nicht so schmerzlich bremsen, aber ich dachte mir, wir leiten mal so die letzten Minütchen ein. Ist das
ja. Okay? Ja, können wir machen. Vielleicht machen wir noch eine.
Mich würde auf jeden Fall noch interessieren, was auf der Liste noch steht, das erste Mal. Ja, da könnte man auf jeden Fall jetzt einen Punkt nämlich nochmal abhandeln.
Machen wir noch einen.
Wir machen noch einmal, ne?
Ja. Jingle muss ich jetzt natürlich abfahren, sonst ist es ja nicht.
Ja, natürlich.
Ja.
Der, die das erste.
So, jetzt kommt's.
Jetzt kommt's.
Willst du mal einen aussuchen?
Ja.
Ja. Sascha, such mal aus.
Oh. Komm, wir nehmen der erste Vollrausch.
Weiß ich.
Schon wieder saufen.
Schon wieder. Auf jeden Fall Landjugend. Wie nannte man das früher, wenn man Porzellan in der Ecke geschmissen hat?
Polterabend.
Auf dem Polterabend auf dem Land mit dem Fahrrad hin. Ich würde sagen, ich war 16, 15. 15, 16.
Du warst 16, das ist, glaube ich, besser.
Ja. Es war Realschulzeit. 87, ich war wahrscheinlich gerade 16, kann sein, genau. Und dann kamen die ja damals auf dem Land, auf den Bauernhöfen war das ja immer, kamen die mit diesen Brettern an, wo dann so 20 Schnäpse drin waren.
Oh ja,
schön Meter Schnaps.
Ja.
Und dann habe ich zum Teil so ein Brett getrunken. Ne?
Oh,
ja.
Du dachtest, das macht man so.
Das macht man so und irgendwie hatten wir uns da wirklich, ja. Der Vollrausch war aber nicht so schlimm. Ich war super besoffen, aber ich musste da noch nicht kotzen oder so. Das ging noch. Nur ich bin dann, der Weg nach Hause mit dem Fahrrad war wirklich dann auch in den Graben rein.
Eieiei.
Umgefallen, oh alles. Ne?
Ja.
Im Nachhinein kann man auch sagen, vielleicht auch irgendwie Glück gehabt, aber ich habe da nichts Gefährliches in Erinnerung. Es war ein Polterabend und ich wüsste auch noch, welcher Bauernhof. Ich sag den Namen nicht, aber tatsächlich, weil ich ihn gar nicht weiß. Ich wüsste den Namen nicht.
Ja.
Ne? Und genau, und alle anderen, die mit mir da waren, die Freunde, ich weiß nicht, ob es deren auch erster Vollrausch war, sehr wahrscheinlich ja. Und da haben wir uns richtig weggeballert, mein lieber Scholli. Und ab da dann allerdings öfter. Immer, wenn irgendwo Polterabend war, fuhr man dann mit dem Rad hin und hörte dann, ja, was war 87, 86, 87, was dann da so?
Sechs.
Ja, wahrscheinlich Marius oder so.
Also pinkelt die sofort wieder.
Ja. Und dann da wahrscheinlich irgendwie abgetanzt, ja.
Ja, mein erster Vollrausch. Ja, Leute, ich war besoffen, hab mit 2 Mädels geknutscht. Mädels geknutscht. Und das habe ich dann versucht zu wiederholen auf so einer, also es war auf einer Klassenfahrt. Das habe ich dann ein paar Jahre später wiederholt zu versuchen.
Vollrausch auf Klassenfahrt?
Das war, ja, im Goslar.
Goslar
war das, glaube ich.
Ja.
Oder? Ja, ich meine ja. Nee, Goslar nicht. egal. In der 10. Klasse. Und das habe ich dann irgendwann in der 12. nochmal versucht zu wiederholen. Da fand ich auch irgendwie eine gut. Und die haben mich dann abgefüllt. Rest des Abends gekotzt.
Ach, Scheiße.
Nur noch gekotzt.
Verdammt. Oh,
Lachnummer gewesen.
Ja.
Ja, man muss das Saufen lernen.
Man muss wissen, wann Schluss ist, ne? Ich habe
wirklich
im Leben. Ich habe, glaube ich, auch nur 4-5 Mal vom Saufen gekotzt. Öfter war es nicht, weil ich mich danach, ich finde Kotzen einfach scheiße.
Genau.
Damals haben ja manche das drauf gehabt, Finger rein, gekotzt, weitergesoffen.
Boah, das konnte ich auch nie.
Konnte ich auch nie.
So was Beschissenes. Und ich habe einfach gesoffen und dann, ja, ich habe ein paar Mal gekotzt, da war es aber auch wirklich fahrlässig, wie ich getrunken hatte. Dann.
Ja.
Oder zu viel durcheinander oder schlecht geschlafen und da kam so einiges zusammen. Aber oft war es nicht, muss ich sagen. Kopfschmerzen natürlich und schlecht und 2 Tage, um da rauszukommen, all das ja.
Natürlich.
Aber nicht kotzen.
Ich sitze ja oft, Sebastian, ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, ich sitze ja oft in Berlin-Mitte oder in Kreuzberg in so netter Gesellschaft und dann geht's los mit Ecstasy, MDMA und LSD und so. Und ich nehme mir die ganzen Drogen, weil ich komplett ausblende, dass Alkohol ja auch eigentlich eine Droge war und immer ist und wir uns damit zugeschmettert haben, wie die Bescheuerten. Also, da muss man auch, ist auch nicht mehr so ganz, ganz modern. Ne? Alkohol
ist eigentlich out.
Alkohol ist richtig. Und alles andere, Alkohol ist gut, ne? Sich mal auch nicht die Birne freisaufen, aber das andere sind alles Drogen. Ist auch irgendwie aber so ist man auf dem Dorf irgendwie groß geworden.
Ja,
ne?
Tatsächlich.
Und jetzt ihr.
Jetzt ihr.
Also, kennt ihr das auch, dass so von den ersten, also von meinem ersten Fallrausch, das war auch so mit 16 ungefähr auf einer Privatparty. Und zu der Zeit war es hier auf dem Land noch Usus, dass man Sauren getrunken hat. Saure Apfel.
Ja, davon hatte ich gekotzt
auf der Klassenfahrt.
Paul. Und
bei mir zumindest ist es
Paul.
Ja, kenne ich auch noch. Und Roter war dann so die Käuper oder so. Und bei mir zumindest ist es so, dass ich bis heute keinen sauren Apfel riechen, geschweige denn trinken kann. Das geht mir auch mit Uso so. Da habe ich am nächsten Morgen mal beim Zähneputzen habe ich dann wirklich noch gekotzt, weil dieser Geschmack nochmal, dieser Anis-Geschmack nochmal so hochkam. Geht euch das auch so, dass ihr so Getränke, von denen man mal so wirklich, von dem es einem wirklich richtig schlecht ging, bis heute kann ich das nicht riechen.
Küstennebel.
Ja. Küstennebel. Ja, bei mir letzten Endes auch Jägermeister.
Saurer Apfel auch bei mir.
Ja. Ich finde, man kann nicht Tequila, kann man irgendwie auch nicht trinken, finde ich.
Boah, trinke ich auch nicht. Bin ich auch schon mal ich habe 2 getrunken nur, tatsächlich. Feierabend gewesen. Komplett Ende im Gelände. Oder es waren vielleicht 3, aber mehr auf gar keinen Fall. Komplett Lampen ausgeknipst. Ja, mit einer Freundin noch. Einen getrunken, zweiten getrunken, bin ich aufs Klo gegangen, kam ich wieder. Wo ist die Anna? Wieso? Dann lag die in der Ecke, war am Pennen. Während ich auf Klo war. 2 getrunken, das war nicht der ganze Abend oder so. Das waren 2 hintereinander, vielleicht war es 20 Minuten und dann hat jeder gepennt. Da war nicht mehr wach zu kriegen.
Ja, krass.
Und dann merkte ich es auch so. So zeitversetzt, vielleicht ein paar Minuten später, merkte ich auch so, okay, alles klar, wie so daneben gekippt. kein Tequila mehr.
Das letzte Mal Tequila habe ich getrunken, als wir in Mexiko auf Tour waren, in Mexico City. Aber noch geiler war da dieser Mezcal, der da wohl deutlich öfter getrunken ist, da wo der Wurm drin ist. Das fand ich noch besser
auch. Ja, Tequila ist ja ein reiner Export bei denen, ne?
Ja, die Mexikaner trinken schon überhaupt auch
kein Tequila.
Ja, aber wenn dann so eher gutes Zeug und eher Mezcal.
Eher Mezcal. Und
in Mexiko schmeckt der auch gut, glaube ich.
Ja, das glaube ich.
Das ist was anderes.
Ja.
Ich habe mittlerweile ein ganz anderes Problem mit Alkohol. Gar nicht so mit dem Kater, weil ich so weiß, wie lange ich trinke. Bei mir geht morgens die Kopfkirmes los. Wenn ich nach dem Saufen so langsam 5-6 Uhr morgens, werde ich viel zu früh wach, geht es mir nicht so gut.
Ja.
Und dann denke ich immer so, was habe ich die Leute vollgelabert? Was habe ich
zu der gesagt?
Wieder mal die Meinung gegeigt. Was habe ich denn gesagt? Was habe ich gemacht? So, also ich mache in meinen Handlungen, da bin ich schön diszipliniert, aber was ich dann laber, also das ist grauenhaft, ne? Da sag ich dann, aber hinterher sagen die meisten dann, nö, alles okay so, ne? Gar nicht so große Konflikte.
Glaube ich auch nicht, dass das so schlimm ist. Es ist das schlechte Gewissen, nach dem Saufen.
Genau.
Das hat man immer.
Das könnte man sagen. Wieder schlechtes Gewissen, du hast deinen Körper geschändet, ne? Du hast die anderen die Ohren, denkst du, aber ich habe wirklich, muss man sagen, da keine Konflikte dann danach, aber ich selber habe den Konflikt morgens im Bett und das. Dann werde ich irgendwann wach, kann ich mich nicht mehr konzentrieren und denke, du hast mich wieder so blamiert, dann stehe ich auf Und ja, und dann geht es mir den ganzen Tag so Medium.
Ja, ja. Und man, fühlt sich, ja, man fühlt sich halt elendig.
Ja, ja. Man hat ja, ja auch nur ein paar Stunden geschlafen und fragt sich so, warum geht die Festplatte denn schon so hoch?
Ja. Ja.
Früher bist, hast du bis 12:01 gepennt und jetzt ist es echt so, genau, also kenne ich auch voll, 5:06.
Daran merkt man, wir sind alt.
Ja, 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 Tilos Tochter alt. Wird ein Teenager, die pennt bis 12 Uhr Mittag.
Ja,
ja, ja.
Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, Vollrausch. Wir machen weiter.
Bei mir war es...
Sascha fehlt noch.
Bei mir, Sascha fehlt noch. Ja, Sebastian fehlt auch noch.
Fehlt auch noch, ja.
Bei mir war es die, also, die...
Sebastian hat angeteased, aber noch nicht.
Bei mir war es die Abschlussfeier von Sebastians Realschule. Das heißt, du warst Ende 10. Klasse, ich war Ende 8. Klasse. Und auch gerade 16. Und da habe ich einen fatalen Fehler gemacht. Das war schon, da war ich schon gut dabei, das ging aber alles noch. Und dann stand da eine Mitschülerin mit einer Flasche, die aussah wie Orangensaft. Und ich hatte tierisch Durst und dachte so, komm jetzt mal endlich was ohne Alkohol. Und habe diese Flasche angesetzt und wollte die exen und habe nach der halben Flasche gemerkt, dass das halt Wodka mit Orangensaft war.
1:1
wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich 1:1. Ja. Und dann war einfach Feierabend, dann war vorbei. Oh, auch mit ich habe so auf der Rückfahrt, hab ich dann irgendwie so Nasenbluten gehabt, das weiß ich noch so schemenhaft, auch nachts dann gekotzt und irgendwie, ja, das war nicht schön.
Also ich weiß noch, dass unser Vater uns abgeholt hat. Oh, scheiße. Und ich habe nur zu dir gesagt,
sag nix.
Sehr genau, halt einfach die Fresse.
Sag nichts,
es ist nicht so schwer, stell dich schlafend, einfach nix sagen. Ja. Wir steigen ein, es dauert keine Sekunde. Da sagt er, Entschuldigung. und so, nur entschuldigt die ganze Zeit, ja.
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 Sehr gut.
Ja. Ja, bei mir war es eine Abi-Party, nicht meine eigene. Ich habe mit dem Vollrausch, das war spät, glaube ich. Ich habe immer mal so ein bisschen was getrunken, mich da so rangetastet irgendwie. Und dann war es, genau, von unserem Freund, Simon heißt der auch, der produziert heute unsere Platten. Den kennen wir schon ewig lang. Der hatte Abitur gemacht und es war so eine Scheunenparty. Und da habe ich dann Whisky-Cola ausprobiert. Mhm. Und das war dann aber natürlich... Oh. Kein richtig fantastischer Whisky, sondern halt, was ist denn das Billigste?
So ein verschnittenes Beam oder so wahrscheinlich.
Ja, noch günstiger wahrscheinlich.
Ja. Dann also auch so 50-50 Mischungen, glaube ich.
Na klar.
Und ich hatte Durst, es war süß, es war lecker, aber es ist eben so ein Getränk, was ich nicht mehr trinken kann. Ich habe dann Simon das ganze Auto vollgekotzt. Oh. Und alle, die mit im Auto saßen, mussten dann auch kotzen.
Also, der Klassiker auch.
Ja. Und dann, ja, aber das Ding ist ja, man denkt dann nächsten Morgen wirklich nie wieder. Und manchmal hat man 2 Tage später schon wieder Bock auf ein Bier. Und das finde ich auch verrückt.
Das ist erstaunlich.
Ja. Naja.
Ja, das stimmt schon. Naja, man muss mal aufpassen. Whisky-Cola-Feinde sagen ja, es schmeckt so ein bisschen nach Dachboden. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. aber ich trinke es echt auch gerne und leider vertrage ich es sehr gut. Ich kann
okay. Das ist ja auch so eine, das leider findet man ja irgendwann das Getränk raus, was man vermeintlich irgendwie besser verträgt. Bei dir ist schon kein Tequila, bei mir leider auch Whisky. Und ernsthaft muss man da dann auch ein bisschen aufpassen, weil man denkt auch, dann geht's mir morgen ja gut, dann kann ich jetzt noch einen trinken und so. Ne?
Also, das kann ja so schlimm nicht sein.
Und nicht zum Alkoholiker wird tatsächlich.
Ja, genau. Und du merkst dann auch irgendwann, also ich kenne diese ersten Anzeichen, wo man denkt, ist doch so schönes Wetter, jetzt haben wir hier so gute Laune auf dem Platz, ne?
Ja.
Und wo könnte ich doch jetzt einen Whisky Cola? Dann gibt es die immer in diesen fiesen Dosen, ne?
Ja.
Die werden mir dann schon manchmal mitgebracht. Die holen sich alle eine Kanne Bier und dann wird mir so eine Whisky-Cola-Dose in der Hand gedrückt.
Weil du schon dankbar
davon. Ist jetzt so nicht, dass ich mich nicht freue, ne? Ja. Aber man muss sich bremsen.
Ja.
Sonst,
auf jeden Fall. Es war auch in der Corona-Zeit oft so, fand ich auch so im Sommer dann, wenn wenig los war und man so mit Freunden auch dann vielleicht sich auf Abstand im Garten getroffen hat und so, da war das Bierchen auch ganz schnell
mal in der Hand. Das war schnell mal, ich habe dann irgendwann so gemerkt, so, das wurde immer früher am Tag und irgendwann so wirklich um 11, irgendwie das erste Bier, das so, nee, das geht nicht, das ist zu früh, jetzt musst du aufpassen.
Ja, aber bei den ganzen Geschichten, die wir jetzt von uns hier gehört haben bezüglich Trinken, da muss man natürlich sagen, da müssen wir eigentlich mal einen zusammensaufen.
Bravo.
Das muss das Fazit dieser Sendung sein.
Auf jeden Fall.
Halbe Stunde fahren wir schnell rüber.
Ja, es ist ja nicht so weit, haben wir ja gesehen. Ist ja nur hinter Bielefeld, ein bisschen nach Niedersachsen rein. Ja, entweder wir machen das so, ne, oder nochmal eine Folge irgendwann, weil da gibt es ja noch einiges zu erzählen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auf deiner Liste noch einiges drauf ist. Dass
ungefähr die Hälfte ist weg. Also es würde
wir
passen.
Haben dann, nur die Hälfte geschafft. Dann,
ne? Ja. Genau. Ja, schön, schön. Wenn wir jetzt sagen, heute ist der 18.07., wo wir das online stellen, wo sehen wir euch demnächst dann live? Das nächste Live-Konzert vom 18.07. auf, ist jetzt aus dem Kopf?
In Berlin am 22.07. und in Köln am 23.07.
Simon, wenn du Lust hast,
Berlin. Krass. Berlin? Würde ich versuchen, würde ich versuchen. Das ist ein bisschen
so. Ja, sag Bescheid. Kommst du auf Gästeliste?
Ja, schön, schön. Am 23. fahre ich in Urlaub. Ich muss mal gucken, ich muss mit der Familie quatschen, wie ich könnte passen. Könnte passen.
Da könnte bei dir vielleicht auch 23. in Köln könnte auch passen. Muss ich mal gucken.
Ja, super. Ja, wo das sehr gut. Wir würden uns sehr freuen.
Berlin im
Kolumbiale.
Kolumbiale, ja. Auch Kolumbiale.
Köln im Palladium.
Oh, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob das zu kurz gekommen ist, aber ihr seid ja auch echt eine Chartband. Immer Top 10 Platzierung, ey. Ihr seid eine Chartband.
Krass. Immer Top 10.
Immer Top 10, aber auch immer nur ganz kurz.
Nie die 1. Und nie die 1. Aber da sagt man ja immer, dass die Leute das direkt am Anfang wegkaufen, ne? Ja. Und dann haben die es schon, ne? So wurde früher gesagt, auch so bei Filmcharts, da gehen alle Fans in den neuesten Halloween direkt am ersten Wochenende rein, ne? Ja. Und dann zwei Wochen später nach Halloween, da geht dann da keiner mehr rein. Ja. So gibt es ja wahrscheinlich so Leute, die dann bam, direkt kaufen, so, ne?
Ja. Wir haben auf jeden Fall im August ein bisschen mehr frei und so. Und ich finde das toll, wenn wir mal zusammen grillen.
Sowas. Sehr gerne.
Oh, ja,
sehr gerne.
Gute Idee.
Da sind wir. So wollen wir verbleiben.
So verbleiben wir.
Ja. Und jetzt haben wir fast zwei Stunden voll.
Im Wendland? Im Wendland?
Ja, wegen mir. Ist ja in der Mitte, da kommst du dann von Berlin und ich von hier.
Das ich käme da gut hin. Ne?
Das müsste man wirklich mal angehen.
Ja, super.
Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier.
Ja, wir danken, dass wir mal dabei sein durften.
Vielen Dank, dass wir uns eingeladen haben. Danke euch.
Ja. Wir hören das übrigens sehr gerne.
Ja. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald. Tschüss.
Bis ganz bald.
Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.